Hallo Philipp.
Ja, moin Tom.
Sag mal, über was sprechen wir heute?
Über das einzig wahre Star Wars Legion.
Na dann, los geht's.
Yeah.
Hello, 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 da sind wir wieder beim Heir to the Empire Podcast. Und wie ihr gerade gehört habt, geht's um Star Wars Legion. Das, Philipp, kann man sagen, das größte Tabletop-Spiel im Star Wars-Kosmos.
Genauso würde ich das auch ausdrücken. Ja.
Sehr gut. Ja, mein Name ist Tom, ihr kennt mich ja hoffentlich. Und ich habe einen wunderbar kompetenten Gast bei mir, nämlich den Philipp von den Dysonauts. Philipp, magst du mal dich kurz vorstellen, falls man dich noch nicht kennt?
Ja, total gerne. Danke für die Möglichkeit. Ja, ich bin Philipp, wie schon gesagt, von den Dysonauts. Wir sind ein Podcast, der sich hauptsächlich um Tabletop-Spiele dreht, also so Warhammer und solche Sachen, aber eben auch viele andere. Mit Tom zusammen haben wir schon letztes Jahr eine Folge gemacht zu X-Wing, was ebenfalls ein Tabletop-Miniaturenspiel ist, nur eben ja mit so Dogfights, X-Wings, TIE Fighter. Und heute wollen wir uns mal auf den Bodenkampf konzentrieren, nämlich bei Star Wars Legion. Ich freue mich sehr darüber.
Ja, ich glaube, der Zeitpunkt ist ganz gut, weil falls man Tabletop so ein bisschen verfolgt, dann weiß man, dass die Star Wars-Spiele ein bisschen eine turbulente Zeit hinter sich haben. Woran lag denn das? Also, du hast es gerade schon X-Wing und wir haben ja auch über Armada gesprochen.
Stimmt. Schon allein, dass ich das jetzt verschwiegen habe, ist schon sehr lustig. Dafür haben wir damals auch ein bisschen Kritik geerntet, weil wir haben die Folge X-Wing und Armada genannt und der Anteil war so ungefähr 90 zu 10. Naja, passiert.
Aber ich kann mich erinnern, der Podcast war eh schon relativ lang und ausführlich. Und wenn wir nochmal genauso lang über Armada gesprochen hätten, dann, naja, hätte es das wirklich sehr in die Länge gezogen. Nichtsdestotrotz, also diese Spiele sind ja mittlerweile verschwunden. Und viele Leute hatten auch damals schon Angst, dass Legion wohl das nächste Spiel sein wird, was in der Versenkung verschwindet. Aber ich glaube, wir verraten jetzt nicht zu viel. Legion ist nicht in der Versenkung verschwunden, sondern hat sogar einen kleinen Hype, würde ich sagen, und ist jetzt eigentlich wieder auf einem sehr guten Weg, kann man sagen, in den Tabletop Mainstream.
Ja, würde ich auch so sagen. Also eigentlich an allen Ecken sieht man, dass irgendwie Videos aufploppen, Werbeanzeigen natürlich sowieso, mit einer neuen Produktrange, die komplett überarbeitet wurde, also mit einer neuen und mit einer alten, die überarbeitet wurde, glaube ich, wurde da ein ziemlich guter Weg eingeschlagen, um es gerade so noch hinzubekommen. Diese Versenkung, vor der wir uns alle gefürchtet haben, wurde gerade so abgewendet, aber auch wirklich in letzter Sekunde. Ich glaube, ein halbes Jahr später hätte das schon nicht mehr so gezündet.
Na gut, wir kommen nachher bestimmt noch mal auf die Geschichte des Spiels und so weiter und was da alles passiert ist. Aber bevor wir jetzt noch tiefer reingehen, sollen wir vielleicht erstmal für die Hörer, die jetzt nicht so total drin sind im Tabletop oder im Hobby, erklären, was Star Wars Legion denn überhaupt ist.
Ja, sehr gerne.
Tabletop an sich ist ja ein weit gefasster Begriff eigentlich. Wenn man es ganz runterbrechen will, dann sind das Spiele,
Das können wir schon mal abhaken, genau.
genau, die man in einem etwas größeren Maßstab, also nicht im Miniaturenmaßstab, sondern flächenmäßig in einem größeren Maßstab eben auf einer großen Tischplatte spielen kann. Daher kommt ja auch der Begriff Tabletop, der bei uns ziemlich weit verbreitet ist. Ich glaube, wenn man so über den Teich schaut, die sagen da eher Wargame dazu.
Genau, oder sogar konkret Miniature Wargame sagen die dazu. Da beschreibt Tabletop jegliche Form von Brettspiel und auch sogar Karten und Rollenspiele. Ist einfach ein bisschen getauscht, die Begrifflichkeit. Aber genau das meinen wir damit. Also alles, was irgendwie Miniaturen beinhaltet, auf einer meistens größeren Fläche, auch das stimmt heute nicht mehr ganz, muss nicht immer so sein. Und es hat oft immer noch diesen, ja, so einen haptischen Aspekt, ne? Also die Miniaturen, die wir jetzt schon oft erwähnt haben, aber zum Beispiel auch gebautes Gelände oder meinetwegen auch gekauftes, aber ebenso Höhenunterschiede, Deckung, die man einnehmen kann, ne? Schöne Ruinen, die irgendwo rumstehen. Also alles, was irgendwie das Ganze auch richtig grafisch plastisch darstellt.
Jetzt hast du auch schon ein Thema angesprochen. Das Spielen ist halt dieser eine Faktor dabei. Aber wenn ihr euch jetzt ein Starter-Set vielleicht von Star Wars Legion kaufen würdet, dann sind da eigentlich gar nicht die Figuren drin, die ihr hinten auf der Verpackung drauf seht. Da sind nämlich eigentlich nur graue Gussrahmen drin und ein paar Spielkarten und so weiter. Die müsst ihr dann tatsächlich erstmal ausknipsen mit so einem kleinen Seitenschneider und die zusammenkleben mit Kunststoffkleber, mit Plastikkleber. Und dann packt ihr die auf eine Base drauf, dann grundiert ihr das Zeug, dann malt ihr die an, dann könnt ihr theoretisch damit spielen. Und wie Philipp schon gesagt hat, richtig cool wird's dann natürlich, wenn man dann noch Gelände baut. Das geht ja auch bis rein in Social-Media-Bereich. Leute machen da YouTube-Kanäle drüber, zeigen ihre Sachen auf Instagram. Es gibt Podcasts wie die Dysonauts, die sich eigentlich mit allen möglichen Tabletop- und Brettspielen und so weiter befassen. All diese Teile oder all diese Elemente sind Teil vom Wargaming oder vom Tabletop-Hobby. Deswegen sprechen viele halt auch vom Hobby und nicht vom Spielen oder so weiter, ne?
Genau, weil das so viele Aspekte hat, ne? Genau. Du hast gerade schon gesagt, die Miniaturen kommen da gar nicht so, wie sie auf der Packung drauf sind. Fairerweise muss man sagen, es ist auch immer ein Warnhinweis drauf. Die Miniaturen kommen noch nicht zusammengebaut und unbemalt. Ja, ist ein sehr wichtiger Hinweis. Die sind meist einfach nur in so grauem Kunststoff. Die darf man dann noch aus so Gussrahmen rausknipsen, wie du schon gesagt hast. Dann auch nach eigenen Vorstellungen bemalen. Das ist nämlich auch Teil des Ganzen. Der Spaß, das Ganze künstlerisch zu gestalten, ist natürlich nicht für alle Leute der schönste Teil, aber für viele auf jeden Fall.
Ja, ich bin da ein ganz gutes Beispiel. Ich verbringe eigentlich wesentlich mehr Zeit mit Malen als mit Spielen. Ich glaube, das geht ganz vielen so.
Ja, ich glaube schon allein, weil man das Malen einfach zu Hause für sich so machen kann zum Spielen. Es geht theoretisch natürlich auch irgendwie allein, aber im besten Fall ja doch zu zweit. Braucht man also noch eine zweite Person zu.
Und wenn wir jetzt eh schon bei dem Starter-Set waren, wie man ins Tabletop einsteigt oder in Star Wars Legion einsteigt, dann habt ihr jetzt einen guten Zeitpunkt erwischt, um diese Folge auch zu hören. Denn gerade sind über Asmodee neue Boxen erschienen, neue Starterpakete von Star Wars Legion. Da kamen jetzt erstmal die Rebellen und das Imperium. Gibt es jetzt zwei brandneue Starter, die hat uns Asmodee auch zur Verfügung gestellt, damit wir mal ein bisschen reinschnuppern können.
Genau, dafür ein großes Dankeschön.
Dankeschön, damit wir auch vergleichen können, was sich ein bisschen verändert hat. Kommen da später nochmal im historischen Teil drauf, wie sich das Spiel so entwickelt hat und wie diese Starterboxen entstanden sind. Und diese beiden, die haben wir uns genau angeschaut. Ich glaube, jetzt im November kommen auch nochmal zwei weitere Starterboxen, nämlich die von den Klonen, also von der Republik und von den Separatisten, also den Droiden. Da ist einiges Neues dabei, ne? Früher waren eben die Miniaturen aus PVC. Die hat man dann nur so zusammengesteckt. Da war immer ein Riesendrama. Welchen Kleber benutzt man da jetzt? Und damit es auch hält und nicht wieder auseinanderfällt. Aber in den neuen Starter-Sets haben sie jetzt eben diese Gussrahmen, die du schon angesprochen hast, drin. Und das funktioniert alles mit Plastikkleber, also den regulären Klebstoff, den man eigentlich für ganz viele Bausätze verwendet.
Genau, so ist es.
Warhammer ist da ein Platzhirsch in dem Bereich. Die machen das ja schon ganz lange und auch sehr, sehr gut. Aber ich muss sagen, Legion hat da schon echt was aufgeholt jetzt.
Auf jeden Fall. Du hast ja eben schon gesagt, es wird noch einen kleinen historischen Teil geben. Vielleicht mal so ganz kurz angerissen. Das Spiel ist erschienen 2018 und wir beide fallen da wahrscheinlich manchmal so ein bisschen zurück und sagen, naja, damals war ja noch das und das in der Box, weil wir einfach diese Zeit damals auch so mitgemacht haben. Und man muss aber sagen, da hat sich noch mal einiges getan. Damals war es schon beeindruckend, heute ist es noch beeindruckender.
Ja, weil im Laufe der Zeit ist natürlich eine Menge dazugekommen. Wir können ja mal einfach einsteigen auch in diesen historischen Teil, den ich jetzt eh schon gerade angekündigt habe.
Wir brennen doch beide drauf, los geht's.
Genau, also wie hat sich denn das alles entwickelt? Es gab in den 80er, 90er Jahren schon, naja, ich sag mal ein Miniaturenspiel, was irgendwie so grob in die Richtung gelaufen ist. Das ist damals erschienen über West End Games. Da gab es auch ein Regelwerk dazu. Und damals waren das noch Zinn oder waren es sogar Blei-Miniaturen? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher.
Oh, ich hoffe nicht, tatsächlich. Ich hoffe, es war kein Blei.
Ich könnte jetzt hinter mir in den Schrank schauen. Da habe ich nämlich ein paar OVP. Aber auf jeden Fall, da gab es auch ein Regelwerk, wo man dann so kleine Scharmützel quasi nachspielen konnte.
Ja, und für die damalige Zeit, die sahen ja auch schon fantastisch aus, ne? Also ich habe online mal frei verfügbar das Regelwerk gefunden, hatte irgendjemand hochgeladen und schon allein auf dem Cover war halt dann eine kleine Szene, irgendwie eine Mauer aus so aufgestapelten Steinen und da ja haben halt Rebellen gegen imperiale Sturmtruppen gekämpft. Das sah wirklich fantastisch aus. Also da muss die Fantasie ja völlig verrückt gespielt haben damals.
Das glaube ich auch, ja. Und diese Figuren, die konnte man aber nicht nur als Miniaturenspiel oder als ja gegeneinander kämpfen Spiel nutzen, sondern eben auch für das West End Game Rollenspiel, die zum damaligen Zeitpunkt die Lizenz hatten, um Star Wars Rollenspiele oder das eigentlich einzige Rollenspiel damals für Star Wars zu vertreiben. Da wollen wir uns jetzt gar nicht zu tief verstricken, weil sonst wird das eine Star Wars West End Games Folge.
Und wer dich kennt, weiß, dass du da sehr gerne mal sehr lange drüber reden würdest.
Ja, das stimmt wohl, aber jetzt wollen wir nichts anteasern. Und nun, dieses West End Games Rollenspiel, das wurde irgendwann eingestellt aus verschiedenen Gründen. Und dann kam erstmal eine ganze Weile gar nichts mehr in der Richtung. Gibt natürlich oder gab zum damaligen Zeitpunkt eben so Spiele wie Warhammer oder Warhammer Fantasy Battles, die dann den Markt eigentlich seitdem ziemlich beherrschen, würde ich fast sagen.
Ja, kann man so sagen. Sehr vereinfacht auf jeden Fall. Klar gab es hier und da mal andere Firmen, die auch was Erfolgreiches rausgebracht haben, aber Warhammer ist da auf jeden Fall das langlebigste von allen. Ja, mit in all seinen Facetten, die es so hat.
Und erst 2011 hat eine Firma, die nennt sich Fantasy Flight Games, die Lizenz erworben, um Star Wars Spiele wieder auf den Markt zu bringen. Und da reden wir jetzt gar nicht unbedingt direkt erstmal von Tabletops, sondern einfach von Spielen, ne? So wie Philipp vorhin erzählt hat, in den USA versteht man unter dem Begriff Tabletop eigentlich vieles, nämlich Brettspiele, Rollenspiele, Kartenspiele und eben auch Miniaturenspiele oder halt auch ja solche Wargames. Und da ist dann eine ganze Menge erschienen. Eins der bekanntesten davon war X-Wing. Das kam dann schon relativ bald, ungefähr ein Jahr später raus. Darüber haben wir beide ja schon eine Folge gemacht. Es gibt auch eine Folge mit mir und Dennis, die haben wir vor ein paar Jahren aufgenommen, die sich dann leider mit dem Fall von X-Wing beschäftigt. Dann kamen verschiedene Kartenspiele. Zuerst mal gab's das Living Card Game. Dann gab's sowas wie Destiny später mal. Das war so ein Würfel- und Kartenspiel. Und mittlerweile gibt's ja auch Star Wars Unlimited, was so ein klassisches Trading Card Game ist. Dann hat auch FFG es sich nicht nehmen lassen, verschiedene Brettspiele rauszubringen. Es gibt da zum Beispiel Outer Rim, Star Wars Rebellion und einige andere noch. Kleinere und größere. Dann gab's mal sowas wie das Rollenspiel. Da hast du ja vor kurzem eine sehr interessante, coole Folge aufgenommen. Kann man direkt mal empfehlen.
Genau, bei uns drüben bei den Dyson House.
Hört auf jeden Fall mal rein. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich muss sie mir demnächst nochmal anhören.
Ja, immer gerne. Auch gerne noch ein drittes Mal.
Na, auf jeden Fall. Und dann kam auch ein Spiel raus, das nennt sich Imperial Assault. Und das hat für unser Legion jetzt ein bisschen einen spezielleren Stellenwert. Imperial Assault war eigentlich ein Dungeon Crawler. Das heißt, es gibt einen Game Master und der hat ähnlich wie eine Rollenspielrunde die Hand auf den Missionen und führt da eine Gruppe von Helden durch einen Dungeon, durch so ein Verlies. Oder im Star Wars Kontext wäre das wahrscheinlich eher so eine imperiale Basis oder wie dem auch sei, weiß nicht.
Dschungel, ein Tempel, die Unterwelt, ne? Also irgendwelche Gassen, das sind so die Settings, die da mitgeliefert werden am Anfang.
Genau, Jabba's Palast so und irgendwie so in die Richtung. Und dieses Imperial Assault hatte auch einen sogenannten Skirmish-Modus, wo man mit diesen Figuren, die man mit dem Spiel erworben hat, auch gegeneinander antreten konnte. Das war aber zum damaligen Zeitpunkt so ein bisschen, es war schon ganz cool, es war nice to have, aber es war noch nicht so ganz ausgegoren. Oder wie würdest du sagen, Philipp?
Nicht ganz ausgegoren, trifft es ganz gut. Also ich finde, man hat immer, also ich muss zugeben, ich habe das genau zweimal gespielt mit einem Freund. Wir haben immer gedacht, Mensch, das wäre beinahe cool gewesen. Es hat fast Spaß gemacht. So. Also es war immer ganz klar zu merken, dass die Grundregeln, auf denen es basierte, war eben ne, dieser Dungeon Crawler, vielleicht vergleichbar mit einem Descent, wer das noch kennt. Oder heute so Warhammer Quest wäre vielleicht was Vergleichbares.
Hero Quest?
Oder Zombicide ist, glaube ich, so der bekannteste. Genau, Hero Quest, genau, das kennen vielleicht auch noch ganz viele. Und so hat sich das ja im Grunde gespielt mit so ein paar Twists, ne? Also ein paar Abänderungen gab es dann auch, um eben diese Skirmish-Regeln ja eher wie eine Schlacht sich anfühlen zu lassen. Aber irgendwie, also zumindest bei uns, ist der Funke einfach gar nicht übergesprungen. Und ich war eher ein bisschen enttäuscht zu dem Zeitpunkt. Mann, ich hätte mir wirklich eher so ein richtiges Tabletop-Spiel gewünscht, weil das hier fühlt sich nicht nach dem an, was ich gern hätte.
Und da warst du bei weitem nicht der Einzige. Nämlich es sind ganz viele Stimmen laut geworden, die gesagt haben, hey, Leute, eigentlich brauchen wir doch hier die Schlacht von Endor, die Schlacht von Hoth. Wir brauchen die Droiden-Schlacht mit den Gungans aus Episode 1. Sowas wollen wir doch nachspielen. Mhm. So, auf die Gungans warten wir ja bis heute, aber mal sehen. Tja, dann ist erstmal ein paar Jahre weiter nichts passiert. Das Armada, das wir dann noch gerade angesprochen haben, kam in der Zwischenzeit raus. 4 oder 5 Jahre später, nachdem Imperial Assault draußen war, wurde plötzlich ein echtes Star Wars Tabletop angekündigt. Nämlich?
Also angekündigt wurde es sogar schon ein bisschen früher. Jetzt wolltest du gerade den Titel nochmal groß sagen. Tut mir leid, da habe ich diesen epischen Moment gerade. Komm, sag's nochmal.
Total reingegrätscht. Nee, es war natürlich Star Wars Legion. Ne? Und der Titel lässt ja schon implizieren, eine Legion, imperiale Legion, 501st Legion oder sowas. Also das sagt ja schon, hier geht's nicht mehr um Skirmish Battles oder um kleine Scharmützel, sondern das sind die großen Schlachten, die wir hier nachspielen können. Jetzt sag mal, du hast gesagt, angekündigt wurde es schon früher. Wann ist es denn dann rausgekommen?
Genau, also ich überlege gerade, die Ankündigung, die muss schon irgendwie 2017 gewesen sein, aber ich glaube, so genau müssen wir es auch gar nicht nehmen. Und das Erste, was ich damals davon gesehen habe, war so ein Teaser-Trailer. Da waren einzelne Miniaturen aufgestellt in so einer Waldszenerie. Ja, vielleicht sollte es Endor sein, wer weiß. Ja, ein paar Rebellentruppler, ein paar Sturmtruppen waren da zu sehen. Und das war's dann eigentlich. Also es gab so ein paar Kameraschwenks, dann nochmal Tatooine-artige Landschaft. Da stand auf einmal Darth Vader gegenüber von Luke Skywalker. Und ich muss sagen, ganz so positiv war das für mich gar nicht. Und ich weiß auch noch, das Internet war da zwar nicht mehr in den Kinderschuhen, aber noch nicht ganz so weit wie heute mit der Kritik, die da sofort irgendwie laut wird. Aber es war so ein allgemeines Raunen. Das ist irgendwie, das ist okay, aber auch nicht so ganz, was wir wollten, weil die Miniaturen, die wirkten sehr, sehr groß in diesem Video. Also so ungefähr so 5 Zentimeter groß wurde damals gemunkelt, zumindest in den Kreisen, in denen ich so verkehrte. Und es waren auch einfach nur sehr wenige zu sehen. Dass man dachte, okay, wie kommt das denn zu diesem Namen Legion, also Legion, wenn wir dann aber nur 8 Miniaturen auf dem Tisch haben? Das war schon irgendwie seltsam. Und dann das Seltsamste für uns war, die standen auf ziemlich hohen Bases. Also die stehen immer auf so kleinen Platten, damit die auch richtig Halt haben. Und die wirkten im Vergleich zu anderen Spielsystemen, wie zum Beispiel Warhammer, einfach völlig überdimensioniert. Aus heutiger Sicht, die sind vielleicht so 5 Millimeter höher, was wirklich nicht doll ist. Aber damals war das ein ganz komisches Gefühl irgendwie, weil die es einfach anders gemacht haben als andere Hersteller. Und damit muss man ja auch erstmal klarkommen. Und dann wurden die ersten Demo-Bilder gezeigt von so Messen, also zum Beispiel die, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, eine große Spielemesse in den USA.
Adepticon?
Die Adepticon, dankeschön. Ich glaube, sie war es tatsächlich. Dann wurden da 2 Tische gezeigt. Einer hatte eben dieses Endor-Thema und einer war eher so Tatooine-artig mit so 2, 3 Zäunen drauf und ein paar Hütten. Und auf einmal sah das dann doch ziemlich, ziemlich cool aus. Da wurden immer so kleine Trupps zusammengestellt, ein paar Sturmtruppen, Darth Vader natürlich und Speederbikes düsten da noch rum. Und bei den Rebellen war das Luke Skywalker, ein paar Rebellen und ein AT-RT, den sie gekapert hatten. Also auf einmal konnte man sich das dann doch ganz gut vorstellen, dass es ziemlich cool werden könnte. Ja. Und dann, ja, kam der Release Anfang 2018 und ich kann nur sagen, zumindest in dem Laden, wo ich damals in Berlin regelmäßig war, waren alle komplett im Hype. Mir fällt niemand ein, der sich nicht mindestens ein Core-Set, wie es damals noch hieß, wo für 2 Spieler gleich alles dabei war, geholt hat. Manchmal waren es gleich 2, damit man mit größeren Armeen starten konnte. Das war wirklich eine ganz wilde Zeit.
Das ist aber echt spannend. Du hast gerade schon gesagt, Legion, es war ein bisschen anders und ich finde, es ist auch ein bisschen anders geblieben. Und da müssen wir jetzt doch noch mal kurz ins Tabletop reinschauen oder ins Wargaming. Ja, weil wir haben jetzt schon mehrfach gesagt, okay, große armeebasierte Spiele und ich habe auch schon mindestens 3-mal Skirmisher gesagt. Mhm. Es gibt nämlich verschiedene Subgenres, würde ich jetzt mal nennen. Wirklich große Armeespiele, sogenannte Rank and Files oder Rank and Flanks, wie eben das alte Warhammer Fantasy 1 war oder mittlerweile die Old World. Auch dieses A Song of Ice and Fire ist ja eins dieser Rank-and-Flank-Games, quasi wo man ganze Einheiten...
Also Regimenter, sagt man dann ne, bei uns dazu, die halt wirklich in so rechteckigen Blöcken herumgeschoben werden.
Aufeinander zumarschieren und da hast du Kavallerie und Artillerie und Monster und natürlich riesige Mengen an Infanterie, Einheiten von 20 oder noch mehr Figuren, die du da aufs Feld führst innerhalb von einem so einem Regiment. Und auf der anderen Seite hast du eben Skirmisher. Das sind dann eher ja reingezoomte Gefechte zwischen eher wenigen Miniaturen. Wenn wir jetzt wieder zu Warhammer schauen, wäre da vielleicht Killteam sowas in der Richtung. Oder auch ein Spiel im Star Wars Kosmos, was dann vor einigen Jahren jetzt erschienen ist, Shatterpoint. Das gibt's seit 2023, wo du dann wirklich eher so Helden hast, ne, also Luke oder Anakin an der Seite von ein paar anderen Charakteren oder auch ein paar anderen, ja, einzelnen Klontroopern oder sowas, die dann gegeneinander antreten. Aber da treten eben nicht ganze Regimenter gegeneinander an, sondern eben nur so ein Squad, 5 bis 10
maximal, vielleicht, wenn du gerade Killteam erwähnt hast.
Killteam ist ein bisschen größer als Shatterpoint, genau.
Ja, und du hast es gerade eine Skirmisher genannt. Also Skirmisher ist ja auf Deutsch das Scharmützel. Vielleicht ein Wort, was heute nicht mehr so gebräuchlich ist. Aber da, ja, das klingt auf jeden Fall kleiner als so eine riesige Feldschlacht und das ist es auch.
Ganz genau. Aber Legion ist eigentlich weder das eine noch das andere. Man hat nämlich bei Legion keine solche Regimenter und auch keine Regiment Spaces, sondern spielt eigentlich mehrere Trupps, also zum Beispiel mehrere Squads an Stormtroopern, die an der Seite von einem Commander kämpfen, zum Beispiel Darth Vader. Und dann gibt es noch ein paar Unterstützungseinheiten und ein paar Geheimagenten und ein paar Spezialeinheiten und auch Fahrzeuge. Aber vom Spielgefühl ist es schon was Eigenes, also irgendwo in der Mitte. Man steuert schon eine Armee, aber es ist eben nicht Rank and Flank im klassischen Sinn, oder? Wie würdest du das sagen?
Genau, also dieses, wie du sagst, Rank and Flank, das beschreibt ja auch gar nicht so direkt die Größe, sondern eher die Art, wie so eine Armee organisiert ist, auch nicht das richtige Wort, aber wie die Truppen unter sich so organisiert sind oder in sich. Aber genau die Größe, die ist einfach was dazwischen. Die ist schon am oberen Rand orientiert, würde ich schon sagen. Gerade auch, wenn dann irgendwann Fahrzeuge dazukommen. Ne, so AT-ST ist gar kein Problem bei Star Wars Legion. Den holt man gerne mal aufs Feld. Oder mittlerweile ja sogar auch Flugeinheiten. Also mittlerweile klingt so, als wäre das was Neues. Das gibt's ja auch schon seit 2018 ungefähr. Aber es ist eben kein gigantisches Schlachtfeld, was man da hat, sondern eher so ein Mittelding. So. Aber das kann man ja vielleicht schon mal vorwegnehmen. Das macht das auch sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut skaliert, dieses Spiel.
In dem Spiel gibt's auch wieder verschiedene Unterformate, würde ich jetzt sagen. Aber es ist schon, wie du gesagt hast, eher auf am oberen Ende orientiert. 1000 Punkte sind so das normale Spiel. Wie viel Squads hat man da so auf dem Feld? Ich würde sagen 6, 7.
Ja, so 6, 7 Einheiten, genau. Ne? Also ein AT-ST wäre dann zum Beispiel auch eine dieser Einheiten.
Und wie funktioniert das dann? Also du hast natürlich einen Darth Vader, das ist natürlich eine starke Einheit, ne? Die kostet dann vielleicht mal so 150 Punkte und dann kannst du aber auch Stormtrooper mitnehmen und je nachdem, ob du diese Stormtrooper noch mit irgendwelchen Commandern ausstattest oder mit irgendwelchen speziellen Waffen oder irgendwelchen Granaten oder so, wird die Einheit immer teurer. Also ich sag mal, wenn die jetzt, man sagt, man spielt die dann nackt, also einfach nur einen 4-Mann-Trupp.
Also ich sag das nicht.
Ich sag das gern. Wer möchte nicht nackte Stormtrooper spielen?
Ja, wollte ich auch gerade sagen, genau. Wenn dann Toms nackte Stormtrooper über das Feld laufen, wisst ihr Bescheid.
Genau, nackt im Sinne von, die haben keine Ausrüstung. Ne? Die haben ihren klassischen Blaster, ihre Rüstung und das war's. Und dann spielst du da 4 Stück davon und die kosten, was kosten sie denn gerade? Weiß ich nicht, 40 Punkte oder so?
Warte, ich habe sie hier gerade vor mir liegen. Moment. 42, nicht schlecht.
42 Punkte.
Hast du so geschätzt, hast du dir angeguckt und gedacht, naja, das müssen noch 42 sein.
Ich spiele ja kein Imperium, das war jetzt wirklich geschätzt. Also noch nicht. Also ich habe ja jetzt den Starter, mal sehen. Also da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen dran rumbasteln und malen. Das ist echt gut.
Also diese Punktkosten, um das mal ganz kurz zu sagen, das ist immer, ne, du hast vorhin gesagt, eine normale Größe sind 1000 Punkte und man kauft sich dann quasi diese Armee zusammen. Ne? Du hast einen Pool von 1000 Punkten, dann 150 oder ich habe gerade geguckt, 170 für Darth Vader, 42 für die Sturmtruppler, so und so viel für einen AT-ST. Und ja, irgendwann ist man dann halt eben gegen null, ne? Gerade auch mit der Ausrüstung dazu.
Irgendwann sind die 1000 Punkte eben voll, ne? Und je mehr du die Stormtrooper jetzt ausrüstest, dann kosten sie halt nicht mehr 42 Punkte, sondern 57 oder so, ne? Und dann werden die, umso besser die dann ausgerüstet sind, umso stärker werden diese Einheiten. Und Einheiten ist auch ein gutes Stichwort, weil es gibt ja unterschiedliche Typen an Einheiten. Wir haben jetzt gerade schon die Commander erwähnt. Das ist quasi der, ja, General dieser Truppe, die du da aufstellst. Das kann zum Beispiel ein Darth Vader sein. Das könnten aber auch bei den Rebellen könnte das natürlich auch Luke sein oder bei den Klonen könnte das Yoda sein oder General Grievous bei den Separatisten. Ne? Also diese klassischen, ja, wie sagt man, diese ja Heldencharaktere.
Namhafte Helden.
Und wenn wir jetzt beim Imperium bleiben, da gibt's dann natürlich noch Krennic und General Veers und Moff Gideon und wen gibt's noch? Aiden Versio fällt mir jetzt gerade ein. Ich glaube, dann haben wir eh schon einen Großteil davon abgedeckt. Und dann kannst du auch noch sogenannte Agenten mit an Bord nehmen. Da gibt's natürlich solche Typen wie Agent Kallus aus Star Wars Rebels. Sehr naheliegend. ISB-Agent.
Ich glaube, Aiden Versio oder Versio ist sogar auch eine Agentin, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Da habe ich nicht aktuell nachgeschaut.
Ich glaube, Aiden Versio ist, glaube ich, echt ein Commander. Also ich glaube, die kannst du gar nicht als Agentin spielen.
Ist das so? Okay. Aber daran wollen wir uns jetzt gar nicht aufhalten.
Wie dem auch sei. Dann kannst du die Inquisitoren spielen, also die aus Kenobi zum Beispiel oder auch aus Rebels. Mhm. Und dann kannst du auch noch mal Darth Vader spielen als Agent diesmal. Philipp, was ist denn da jetzt der Unterschied?
Also generell kann man sagen, so eine Armee ist nämlich immer organisiert. Also man nennt es auch wirklich Armeeorganisation. Es ist vorgeschrieben, woraus sich diese 1000 Punkte, die wir vorhin erwähnt haben, zusammensetzen. Und das heißt immer, man braucht mindestens einen, je nach Spielgröße, da dürfen es auch mehrere sein, Commander, so und so viele Core-Einheiten, also nicht Kern, sondern C-O-R-P-S, glaube ich. Ja. Core. Das ist immer schwierig. Ja, genau, komm. Und dann auch immer ein paar Unterstützungseinheiten oder so schweres Gerät wie zum Beispiel, ne, der AT-ST. Ich erwähne ihn heute, ja, ein bisschen oft vielleicht. Daraus setze ich das eben so zusammen. Und eine dieser Kategorien sind eben die Agenten. Und das sind ja andere Charaktere, die eben nochmal ganz besondere Fähigkeiten mit aufs Spiel bringen, die vielleicht umliegende Einheiten so buffen, also denen besondere Fähigkeiten geben oder sie verbessern. Die möchte man auf jeden Fall auch mit dabei haben.
Da würde ich dir aber echt widersprechen, weil ich finde, das sind eher die Commander, die die anderen Einheiten buffen und so, oder? Die Agenten sind ja eher so Damage-Dealer-Typen, nicht?
Doch, das kann schon sein. Ich würde aber sagen, der Commander, der bestimmt eher so die generelle Spielstrategie, weil der auch noch Karten mitbringt, worüber wir ja später noch reden werden.
Ja, das stimmt auch, ja.
Das wäre so mein Take. Aber vielleicht erklärt das auch, warum ich immer verliere, weil ich diese grundsätzliche Unterscheidung immer falsch gemacht habe.
Wir kommen später dann noch auf die Fraktionen, da gehen wir dann nochmal drauf ein und auf die Regeln.
Ja,
so. Gerne. Aber du hast jetzt auch schon ein bisschen vorausgegriffen. Als nächstes wären dann die Core-Einheiten dabei, also wir bleiben beim Imperium, da wären das dann sowas wie die Snowtrooper oder die normalen Stormtrooper und so weiter. Dann haben wir Spezialisten, da sind dann die Deathtrooper mit an Bord oder zum Beispiel das Inferno Squadron oder die Scouts. Mhm. Dann haben wir solche Support-Einheiten, da gäbe es dann zum Beispiel Swoop-Bikes oder, Speederbikes.
Speederbikes, ja. Mhm.
Oder so dieses E-Web, schwere Blaster-Maschinengewehr. Mhm. Und dann halt Fahrzeuge, ne? Also AT-ST oder so einen imperialen Occupier-Tank heißt der, glaube ich, oder das LAAT, dieses Patrouillenschiff.
Ja, das liebe ich. Großartiges Design, ja. Wunderschön.
Und so setzt sich eben die Armee zusammen. Da kannst du 1000 Punkte investieren. Core-Einheiten, da muss man eben 3 Stück mitnehmen. Das sind die Standardtruppen. Was machen denn die Spezialisten so? Was macht die so aus, würdest du sagen?
Ja, also im Grunde genau das, was ihr Name schon so aussagt. Ich meine, vielleicht widersprechen wir uns da jetzt gleich wieder. Die erfüllen halt wirklich immer eine sehr spezielle Rolle auf dem Schlachtfeld. Bei den Spezialisten, bei den Rebellen zum Beispiel fehlt mir da jetzt gerade, oder wir können einfach beim Imperium bleiben. Bei den Scout-Trupplern hat man dann zum Beispiel jemanden mit einem Scharfschützengewehr dabei. Der ist eben sehr, sehr darauf spezialisiert, auf Entfernung eben andere Einheiten, vielleicht sogar Charaktere auszuschalten. Oder so ein Inferno-Squad oder die Death-Trooper, die wollen natürlich nah ins Gefecht rein, um dann einen anderen Trupp auszulöschen, eben eher auf kurze Distanz. Also das sind welche, die man eben ziemlich spezialisiert so einsetzt.
Genau, die haben halt dann sogenannte Keywords auch. Also die Scout-Trooper können eben scouten zum Beispiel. Mhm. Und das ist eine Fähigkeit, die sehr cool ist. Die haben Scout 3, das heißt, die dürfen vor ihrer eigenen Aktion schon mal eine Dreierbewegung machen und damit rücken sie schon sehr weit vor.
Ja, Wahnsinn.
Was zum Beispiel dann in Kombination mit einem Scharfschützengewehr, was Reichweite 5 hat, was auch sehr weit ist, schon früh Beschuss ermöglicht. Mhm. Und das wäre dann zum Beispiel sowas. Dann haben wir noch Unterstützungseinheiten. Die sollen eben supporten. Das heißt, wenn wir mal die Speederbikes uns anschauen, die sind relativ schnell. Die haben eine Dreierbewegung. Damit können sie eben schnell vorrücken, können Gegner flankieren. Dadurch, dass sie schnell unterwegs sind, kriegen sie auch gute Deckung oder werden halt schwieriger getroffen. Und die lenken das Feuer weg von deinen Core-Einheiten. Zum Beispiel, wenn du mit den Death Troopern vorrücken willst, dann möchtest du vielleicht nah dran kommen, damit sie halt noch ihr volles Schadenspotenzial entfalten können. Aber die Scout Trooper nerven dich dann halt die ganze Zeit dabei, ne? Und dann lenken die vielleicht das Feuer auf sich und verschaffen den Death Troopern dann Zeit, in Nahkampf zu kommen, ja, solche genau. Sachen. Das sind die Aufgaben. Und dann hast du eben die Fahrzeuge noch. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das sich anfühlt, vor einem AT-ST zu stehen. Das ist halt wirklich eine Macht, die du erstmal wegkriegen musst. Die können verhältnismäßig sehr viel Schaden austeilen. Die halten natürlich auch sehr viel aus. Also so ein AT-ST hat, glaube ich, 11 Lebenspunkte. Zum Vergleich dazu, ein Darth Vader hat ungefähr 8, was auch schon sehr viel ist.
Ja, aber ein normaler Stormtrooper hat halt nur einen, ne? Also der ist halt nach einem Treffer, der nicht irgendwie verhindert wird, ist der schon weg. Bei einem AT-ST braucht es deutlich mehr. Plus, das ist eben noch ein schwer gepanzertes Fahrzeug und das wird auch abgebildet, indem man auch nur mit bestimmten Waffen da wirklich Schaden dran machen kann. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool umgesetzt.
Also sagen wir mal, normaler Stormtrooper-Squad, der hat so 4 Einheiten. Wenn du 4 Treffer da machst, dann ist diese Einheit einfach weg. So, und der AT-ST, da müsstest du theoretisch 11-mal drauf schießen. Der hat aber Rüstung, ne? Der ist gepanzert und den kannst du dann, da musst du erstmal über die Rüstung drüber würfeln oder halt mit einem Raketenwerfer, der dann Impact heißt es,
gibt. Genau so ist es, ja.
Der dann auch wieder eine spezielle Fähigkeit hat, um den wirklich effektiv zu beschädigen. Alles andere ist halt Glücksspiel.
Ja, und du hast vorhin schon diese Ausrüstungskarten erwähnt, ne? Du hattest das Beispiel, dass man den Sturmtruppen welche Granaten vielleicht mitgibt und so ein AT-ST zum Beispiel, der kann halt auch verschiedene Geschütze montiert haben. Der kann nochmal eine besondere Crew drin sitzen haben, damit er nochmal besser wird, was dann auch natürlich wieder mehr Punkte kostet, aber man kann das schon auch ein bisschen an den eigenen Spielstil so anpassen und noch effizienter gestalten.
Ja, absolut. Ja, und jetzt haben wir das Imperium natürlich erwähnt, aber ihr könnt auch die anderen Fraktionen natürlich spielen. Also da seien als allererstes natürlich die klassischen Gegner des Imperiums,
die Rebellen
genannt. Genau, die Rebellenallianz mit all seinen Helden, Lando, Luke, Leia, Han, kannst du da spielen. Auch eine Ahsoka ist da drin, ein Chewbacca, Cassian und Jin, R2-D2, also alles, was Rang und Namen hat. Die Rebellen haben auch klassische Rebellen-Trooper. Du kannst diese Echo-Basis-Verteidiger spielen, die nennt man bei Legion Veteranen-Trooper. Es gibt die Fleet-Trooper, also die mit dem Eierhelm aus Episode 4 auf der Tantive IV. Du kannst Ewoks spielen, du kannst Wookies spielen, du kannst Mandos haben bei den Rebellen.
Tauntaun-Reiter will ich auch nochmal erwähnen.
Tauntaun-Reiter auch, sehr cool, genau. Und auch den Landspeeder oder den Snowspeeder kannst du da spielen bei den Rebellen. Das wären dann die Fahrzeuge.
Der hier ganz elegant in Airspeeder umbenannt wurde, damit er eben nicht nur im Schnee unterwegs sein darf.
Genau, stimmt. Dann haben wir noch die Republik. Wir gehen jetzt einfach damit Klar. die Leute ein bisschen einen Eindruck kriegen, welche Charaktere.
Ja, welche Vielfalt es hier auch gibt, ne? Also, das vielleicht mal ganz kurz gesagt. Alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, gibt es tatsächlich. Ne? Das ist, glaube ich, auch der große Vorteil, wer spätestens jetzt so ein bisschen Bock darauf bekommt. Es ist total cool, weil es gibt so, so viel dafür. Ne? Also, du hast schon gesagt, jetzt wollen wir vielleicht mal in die Klonkriege reinschnuppern. Wenn ich jetzt Bock hätte auf einen Zwergspinnendruiden, ja, den gibt es natürlich. Ne? Also es ist wirklich eigentlich die beste Zeit, um irgendwie einzusteigen. Aber lass uns doch bei der Republik anfangen.
Genau, Republik. Ganz vorne muss man natürlich sagen, wen gibt's da? Obi-Wan, Anakin, Ahsoka, Yoda, oder? Die möchte man doch sehen.
Auf jeden Fall.
Auch ein bisschen, ich möchte es nicht sagen, unbekanntere Charaktere, aber Charaktere, mit denen man vielleicht jetzt nicht sofort rechnet. Commander Cody oder Captain Rex kann man da auch spielen. Die sind ja schon durchaus populär, aber... Ja,
aber auch eine Padme zum Beispiel ist hier möglich zu nehmen. Ne? Also wirklich einfach...
Die Bad Batch.
Alle, die irgendwie namhaft sind. Ja, Bad Batch, gut, ja.
Dann hast du natürlich die Clone Trooper, die republikanische Armee, die ist ein bisschen dünn an Core Troopern. Früher war das so, dass man noch unterschieden hat zwischen Phase 1 und Phase 2 Klonen. Mittlerweile gibt's aber nur noch Kloninfanterie, das ist dann egal, welchen Helm die aufhaben. Die haben auch keine unterschiedlichen Stats mehr. Es erscheinen bald dann noch die sogenannten Marksman. Das sind dann die mit diesem DC-15 Blaster. Die haben dann ein bisschen eine andere, ja, Statcard, also andere, wie sagt man da, ja, Werte, an andere Set an Fähigkeiten.
Aber sind das trotzdem die normalen, also haben die trotzdem die normalen Rüstung und Helme oder sind das dann irgendwelche ARF-Trooper oder so?
Nee, die ARF-Trooper, die werden dann in Zukunft Spezialeinheiten
sein. Okay, dann habe ich das einfach nicht mitbekommen, okay.
Die ARF-Trooper haben aber dieselbe Waffe, das stimmt. Mhm. Spezialeinheiten ARF-Trooper und ARC-Trooper, die gibt's beide. Auch bei der Republik könnt ihr mit Wookies spielen.
Die Republic Commandos.
Die Commandos, genau, das ist hier dann eine Support-Einheit allerdings. Dann haben die Klone auch die AT-RTs, also diese Ein-Mann-Walker, die ihr aus Clone Wars kennt, und auch diese Barkspeeder. Und dann gibt's auch noch den Saber-Class-Tank, also einen richtig fetten Panzer, den ihr ins Schlachtfeld führen dürft. Und noch ein paar andere Sachen. Ja. Mhm. Und dann gibt's natürlich die klassischen Antagonisten, die Separatisten. Und da könnt ihr dann natürlich Grievous spielen, Kalani, also ein super Taktik-Druiden, Count Dooku, wären dann so Generäle dafür. Da kann man auch als Agent eine Asajj Ventress anheuern oder einen Darth Maul.
Cad Bane habe ich hier gerade noch vor mir.
Wobei der ja ein Söldner ist, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Das stimmt, aber ja, das schieben wir gleich nochmal, stell mal hinten an kurz.
Ist vielleicht auch ein bisschen selbsterklärend, wenn wir sagen, der ist ein Söldner. Ich glaube, jeder kann sich schon denken, den kann man halt anheuern noch zusätzlich. Ja.
Kampfdruiden könnt ihr haben, normale B1, aber auch Superkampfdruiden. Ihr könnt Geonosianer anheuern. Ihr habt BX-Druiden, also diese Taktik-Druiden, oder auch die Magna Guard, die mit General Grievous immer unterwegs ist.
Ich weiß nicht, ob du sie gerade schon hattest. Druidikas gibt's
natürlich. Druidikas, genau. Das ist dann wieder eine Support-Einheit. Genauso wie diese Spinnendruiden, die du schon angesprochen hast. Und man kann auch hier wieder richtig fette Teile ins Feld führen, nämlich den AAT-Tank. Den kennt man aus Episode 1, war er ganz prominent. Oder den Persuader Tank Droid heißt er, glaube ich. Der taucht in Episode 3 beim Angriff auf Kashyyyk mal auf. Oder auch die Aquadroiden, die aus Clone Wars. Also ihr seht schon, es gibt eine Riesenstange an Einheiten.
Ja, und du hast gerade schon gesagt, aus Clone Wars, ne, ein, zwei Mal hattest du es erwähnt, es sind eben nicht nur Einheiten, die man aus den Filmen kennt. Das finde ich ziemlich cool, dass sie sich da auch an allen anderen Medien, die es mittlerweile so gibt, bedient haben. Ne, die Aquadroiden, diese Krabbendroiden. Also ja, es ist einfach eine unglaubliche Vielfalt und damit eben auch vor allem taktische Vielfalt, wenn man die eigene Armee zusammenstellen möchte.
Ja, weil wir auch noch gar nicht fertig sind, weil das ist jetzt der perfekte Übergang gewesen. Es gibt eine Fraktion, die ist quasi komplett aus Clone Wars entlehnt. Also es gibt ja noch das Schattenkollektiv, das Shadow Collective. Das wird mal so in Solo, glaube ich, angeteasert. In Clone Wars wurde es ja dann komplett ausgebaut. Und da habt ihr halt dann die sogenannten Mandalorians, also es sind diese Mandalorianer mit den Hörnern auf den Helmen. Und da könnt ihr dann auch die Schwarze Sonne Söldner spielen oder die Pikes und sowas.
Hier kommen übrigens die Swoop Bikes ins Spiel, die du vorhin erwähnt hast.
Genau.
Mit denen dürfen sie auch rumdüsen.
Hier gibt's jetzt die Swoop Bikes. Die sehen übrigens genauso aus wie die aus Shadows of the Empire. Also für Leute, die das noch kennen, richtig cool. Also schaut euch die Modelle mal an, die Swoop Bikes vom Shadow Collective. Und diese Fraktion ist leider aktuell ein bisschen unterrepräsentiert und agiert eigentlich viel so als, naja, Söldnereinheit. Du hast schon angesprochen, man kann bei allen Fraktionen verschiedene Söldner anwerben. Unter anderem halt beim Imperium kannst du auch Bosk oder Boba Fett oder so anheuern, ne? Oder Cad Bane bei den Separatisten und sowas. Aber du kannst auch Core-Einheiten aus dem Schattenkollektiv anheuern. Also zum Beispiel die Pikes oder sowas. Das ist da durchaus möglich. Und man kann aber theoretisch auch das Schattenkollektiv als eigene Armee spielen, mit Darth Maul oder mit Maul, halt mit Elektrobeinen, ne, mit Roboter-Cyborg-Beinen jetzt als Agent. Und Gar Saxon ist, glaube ich, der einzige namhafte General, den ihr haben könnt. Alle anderen sind halt so, ja, Mafia-Bosse quasi. Und da gibt's leider nicht ganz so viele Einheiten.
Aber immerhin gibt es sie. Also ich würde es eher positiv sehen und sagen, cool, dass sie überhaupt daran gedacht haben, das Schattenkollektiv oder sagen wir mal hier die Unterwelt so mit einzubeziehen. Und wer weiß, vielleicht kommt da ja noch mehr. Sie haben ja jetzt bei allen Fraktionen nochmal ordentlich nachgelegt. Und ja, das Schattenkollektiv hat ja schon immer so eine Nebenrolle eher gespielt, einfach weil es eben keine von den großen Fraktionen ist, so, also auch in Filmen und Serien. ich finde das aktuell noch völlig vertretbar so. Da kommt bestimmt noch mal was.
Voll. Also sie haben ja jetzt auch im Zuge des großen Relaunch auch Hondo Onaka und Weequay Piraten angekündigt. Da bin ich mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob man die bei den Schatten kollektiv mit dazu gesteckt hat oder wo die eigentlich dann am Ende des Tages dazugehören sollen oder ob es wieder was Eigenes ist. Da habe ich im Vorhinein widersprüchliche Aussagen gelesen. Deswegen seht mir das bitte nach oder uns.
Also da ich von dieser News gar nichts mitbekommen habe.
Also im Januar kommen die auf jeden Fall raus oder im ersten Quartal 26 werden auf jeden Fall noch Weequay-Piraten dazukommen. Und wie gesagt, ich finde das auch mega cool. Ich habe mir das Schattenkollektiv auch besorgt. Da gab es mal einen super coolen Deal für wenig Geld, wo ich mir dann eine Armee schnappen konnte. Ja, wie es halt oft so ist, bin ich noch nicht so wirklich dazu gekommen, die aufzubauen. Aber ich habe das auf jeden Fall vor, weil die Einheiten auch echt cool sind, die man fürs Shadow Collective holen kann. Ja, jetzt sind wir mal einmal quer durch alle Fraktionen durchgegangen. Also ihr habt jetzt schon gehört, welche Fraktionen es gibt, aber diese Fraktionen, die gibt's jetzt nicht einfach so, sondern diese Fraktionen, die haben auch ihre Stärken und Schwächen. Philipp, du als alter Rebell, was würdest du denn sagen? Was ist die Stärke der Rebellen?
Also ich glaube, ganz kurz zusammengefasst ist die Stärke der Rebellen, dass sie nicht stark gepanzert sind und deswegen so agil sind. Also die haben, ich will noch gar nicht so mit Mechaniken um mich greifen, aber die können eben gut ausweichen. Das zeigt sich im Grunde darin, dass wenn sie erfolgreich ausweichen, dann können sie in Zukunft noch mal gut ausweichen. Das ist so ganz kurz gesagt. Aber auch sonst sind die einfach sehr, sehr, sehr agil, die Einheiten. So, ich weiß, in unseren Folgennotizen hast du noch geschrieben, viele Helden. Das ist vielleicht einfach dem geschuldet auch, dass wir von denen viele Helden kennen, ne, aus den ganzen Medien, die wir so haben. Ich habe die immer als nicht ganz so schlagkräftig wahrgenommen. Aber ich habe ja schon gesagt, meine Erfolgsquote ist nicht sonderlich hoch. Liegt vielleicht auch einfach an meinem Spielstil.
Ach ja, also die Rebellen, die fallen halt schnell um, die halten, wie du gesagt hast, nicht viel aus, finde ich auch, aber sie können halt echt massiven Schaden austeilen, wenn man sie lässt. Also zum Beispiel, wie heißen sie jetzt gleich wieder? Jetzt habe ich natürlich direkt vergessen, die aus Endor, wie heißen sie denn? Die Schläferzelle, Sleeper Cell, genau. Also die haben ein unglaubliches Schadenspotenzial. Mhm. Aber sie fliegen halt auch schnell um. Was man bei den Rebellen vielleicht auch sagen muss, wie sieht's denn da mit der Moral aus? Aber kommen wir später nochmal drauf, oder? Am besten.
Ja, würde ich auch sagen. Das machen wir später, wenn wir uns nochmal genauer angucken.
Machen wir später mit der Regelmechanik dann.
Aber um das generell zu sagen, die Moral ist da schon, sieht da ganz cool aus.
Okay. Imperium. Was ist denn die Stärke vom Imperium? Ich würde sagen, das Imperium hat natürlich ein ganz ikonisches Design. Die weißen Rüstungen der Stormtrooper kennt man einfach. Also die haben einen gewissen Coolness-Faktor, würde ich schon sagen. Die haben auch eine relativ gute Reichweite so von ihren Waffen. Wir haben ja vorhin schon die Scouts angesprochen, aber auch die regulären Truppen können ganz gut ballern.
Auf jeden Fall. Und zwar, das wird durch eins von diesen Keywords, das du vorhin gesagt hast, von einer von den Sonderregeln ganz gut abgebildet, nämlich das sogenannte Präzise. Und das hört sich erstmal immer wie so ein kleiner Running Gag an, weil natürlich, ne, nur imperiale Sturmtruppen sind so präzise. Der Spruch aus Episode 4, jeder kennt ihn, der ist hier eben in der Regel auch manifestiert, bildet im Grunde ab, dass die eben, wenn sie zielen, das ist eine der möglichen Aktionen, die die machen können, die Truppen, einfach wirklich besonders gut treffen.
Ja, also während die Rebellen gut ausweichen können, das ist nämlich auch eine Aktion, die man machen kann, nämlich du kannst dir dann überlegen, ob du ausweichst oder zielst als Aktion. Das greifen wir ein bisschen vor.
Genau, ist das perfekte Pendant dazu. Ne, also wenn du schon erwartest, du wirst ohnehin gleich auf offenem Feld beschossen, dann kannst du genauso gut sagen, ja, dann weiche ich wenigstens gut aus.
Ja, generell. Imperium kann gut schießen.
Mhm. Hohe Feuerkraft. Ja, die haben einfach auch wirklich sehr, sehr starke, ich weiß gar nicht, ob stark das richtige Wort ist. Ja, genau, hohe Feuerkraft. Den ATS, die haben wir vorhin schon genannt. Letztendlich nehmen die sich alle nicht viel. Also alle Fraktionen haben natürlich sehr schlagkräftige Einheiten dabei. Das ist gar nicht die Frage. Aber zum Beispiel so ein ATS, der sucht erstmal seinesgleichen, um mal einfach mal bei dem Beispiel zu bleiben.
Also da muss man schon sagen, jede Fraktion hat ihre Daseinsberechtigung. Absolut. Es ist halt ein bisschen die Frage auch, was möchte ich denn gerne spielen oder in welcher Spielstil gefällt mir denn? Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf. Dann gibt's die Republik, die würde ich sagen, das ist halt eine klassische Elite-Armee. Diese Klone sind ja perfekt auf Kamino ausgebildet worden, von Mandalorianern noch und so weiter. Und die Klone haben natürlich die Macht auf ihrer Seite in Form von Jedi-Rittern. Da gibt's halt einen Obi-Wan, der viel verteidigen kann oder die stark unterstützen kann. Ein Yoda, der super krasse Macht-Sachen durchziehen kann. Kommen wir auch gleich nochmal bei der Mechanik drauf. Und da greife ich jetzt ganz kurz ein bisschen vor. Republik-Soldaten haben sehr gute Verteidigung.
Ja.
Da sprechen wir gleich nochmal drauf. Und die können auch, naja, ihre Ausbildung wird dadurch viele verschiedene Tokens, die ihr bekommt, wiedergespiegelt. Kommen wir gleich im Regelteil dazu. Die Druiden, Separatisten, eine Massenarmee, das wundert wahrscheinlich niemanden, oder wundert
dich das? Überhaupt nicht. Ich finde, die Separatisten, die spiegeln so mit am besten das wieder, wie man sich sie genau vorstellt, viele billige Einheiten, die dann auch schnell zerplatzen. So, zumindest wenn wir uns die normalen Kampfdruiden angucken.
Die haben dann auch nochmal spezielle Regelmechaniken, die das nochmal widerspiegeln. Zum Beispiel so eine automatisierte KI kann da greifen und die leben auch sehr von ihrer Order Control. Da kommen wir dann auch im Regelteil nochmal drauf. Ja, und das Schattenkollektiv, wie gesagt, die haben die Mandalorians, die haben auch ziemlich gute Einheiten, aber leider etwas wenig Auswahl. Aber so mal grober Überblick über die Fraktionen, wie die so gedacht waren oder gedacht sind auch.
Ich glaube tatsächlich, letztendlich könnte man jede Fraktion mit jedem Stil irgendwie kombinieren. Ob das dann so gut klappt, ist eine andere Frage. Aber die haben schon eine Richtung, in die sie immer so grob einen schon lenken. Das auf jeden Fall.
Gut, dann schauen wir uns mal die Regeln an, wie das Spiel so grundsätzlich funktioniert, oder?
Gerne.
Also, wie geht denn so ein Spiel los? Man definiert erstmal Spielziele. Das heißt, es gibt sogenannte Befehlskarten, da sucht ihr euch ein Primär- und ein Sekundärziel aus und einen sogenannten Vorteil. Und euer Gegner macht dasselbe. Und dann kann man sich hier schon mal kabbeln. Wie läuft denn das ab, Philipp?
Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig sage. Das ist nämlich eine der Mechaniken, die sich seit 2018 grundlegend geändert hat. Wie du schon gesagt hast, jeder bringt so einen Stapel mit und dann wird eine Auswahl davon auf den Tisch gelegt und dann wird abwechselnd immer was daran verändert. Also man kann nochmal eine der Karten wegnehmen und dafür die eigene hinlegen. Ich glaube, das geschieht insgesamt 4-mal. Stimmt das?
Ja, also man kann immer, man hat da Möglichkeiten, dem Gegner quasi seinen Vorteil streitig zu machen oder seine Mission, sein Primärziel streitig zu machen, indem man dann quasi dagegen hält und ihm das wieder wegtauscht gegen dein eigenes.
Weil man bringt natürlich die Karten mit, auf die die eigene Armee auch ein bisschen ausgelegt ist, ne, und hofft natürlich, dass die eigene Karte dann liegen bleibt. Der Gegner macht aber genau das Gleiche und irgendwo in der Mitte kommt man dann dabei raus, dass für jeden was Nettes dabei ist.
Und im Endeffekt könnt ihr euch das so vorstellen, man definiert eben ein Missionsziel. Das kann jetzt heißen, ihr müsst ein Funkgerät aufsammeln und wenn ihr dann das in der zweiten Runde noch habt und gewisse Bedingungen erfüllt, kriegt ihr einen Siegpunkt. Oder auf der Karte sind zwei Bunker oder vier Bunker, zwei auf eurer Seite, zwei auf der gegnerischen Seite und ihr möchtet euren eigenen halten und den gegnerischen zerstören. Und wenn ihr euren Bunker haltet oder vielleicht sogar einen gegnerischen Bunker haltet und zerstört, kriegt ihr auch wieder Siegpunkte. Das sind solche Ziele eben. Und die Sekundärziele, die gehen dann eher so in die Richtung, okay, wenn du eine gegnerische Einheit in die Flucht geschlagen hast, dann kriegst du hier nochmal einen Punkt oder sowas in der Richtung. Also im Endeffekt versucht man in dem Spiel immer Punkte zu erzielen und diese Missionskarten, die definieren dann, wie ich diese Punkte bekomme.
Das Ganze hat auch eine vordefinierte Länge. Und zwar, also es gibt mit in jedem dieser Starter-Sets ist so ein großer, also sind mehrere Stanzbögen drin und da ist eine große Papptafel drauf, wo man Marker immer vorschiebt. Immer wenn man einen dieser Punkte eben erobert, dann ja, schiebt man den eigenen Marker eben nach vorne. Und ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Bei 12 Punkten hat man automatisch gewonnen. Das ist richtig, ne? 12?
Ich bilde mir schon ein, dass es
12 ist. Okay. Ja, okay. Wir sagen einfach jetzt, es ist 12. Ab heute sind es 12.
Ich muss auch, vielleicht ist das jetzt ein ganz guter Punkt. Ich habe in letzter Zeit ja einige Spiele gemacht und da sind echt Leute dabei, die haben jede Regel drauf und sowas. Und ich würde mich schon als enthusiastischen Star Wars-Fan natürlich, aber auch als Legion-Tabletop-Freund bezeichnen. Aber ich bin halt Mitte 30 und habe zwei Kinder und kann es leider nicht mehr jeden Abend 4 Stunden Legion spielen.
Ich bin tief enttäuscht, wirklich.
Und von dem her bin ich natürlich nicht so super perfekt in den Regeln drin. Philipp, ich glaube, du auch nicht mehr, so wie früher das mal war.
Genau, das ist genau das Stichwort, nicht so wie früher. Also, ne, ich rede immer von 2018, weil ich da halt eingestiegen bin. Da konnte ich die noch alle sehr, sehr gut auswendig aufsagen. Ich habe bis vor kurzem auch immer noch nach diesen Regeln gespielt, nach diesen alten, ne, immer mal mit kleineren Anpassungen. Die Regeln, die es jetzt heute gibt, die sind einfach noch relativ frisch. Und deswegen, ja, vielleicht verwechsel ich auch mal was. Du vielleicht auch noch, obwohl ich glaube, du hast früher nicht nach den alten gespielt. Du bist da noch gar nicht so lange drin.
Ne? Ja, wir haben das schon mal gespielt, aber das war ganz viele Hausregeln.
Okay, was auch völlig in Ordnung ist. Es ist euer Spiel da draußen. Auf eurem Küchentisch kommt niemand vorbei und nimmt euch das Spiel wieder weg, wenn ihr Hausregeln verwendet. Genau, aber eben diese Regelungen, zum Beispiel mit den Siegpunkten, die wurden jetzt im Zuge der letzten großen Änderung jetzt auf die große zweite Edition eben nochmal grundlegend überarbeitet. Und das ist eine Sache, die ist bei mir noch nicht so richtig drin. Ich finde sie aber richtig, richtig gut. Das ist eine sehr coole Änderung.
Wir möchten jetzt eigentlich auch nur sagen, das soll jetzt mal ein kleiner Überblick und einen groben Eindruck über das Spiel vermitteln. Und bitte, wenn ihr jetzt Turnierspieler seid oder die Regeln schon total intus habt, seht uns das bitte nach. Da gibt's sicherlich noch krassere Spezialisten als uns.
Tom, du hast gerade das Wort Turnierspiel gesagt. Sag mal, kann man sowas etwa auf Turnieren spielen? Sag doch mal kurz einen Satz dazu.
Sowas kann man auch auf Turnieren spielen. Das ist jetzt tatsächlich nicht so mein Metier. Ich bin ja eher so Bier- und Brezelspieler, sagt man so in Fachkreisen dazu. Das heißt, in meinem Fall, ich bin in einem Tabletop-Verein hier in der Stadt und ja, da trifft man sich halt abends mit ein paar Leuten, schubst irgendwelche Miniaturen übers Spielfeld, in dem Spiel halt dann Stormtrooper, Rebellen, Klone und so weiter. Und trinkt 2, 3 Bier zusammen und hat einfach eine schöne Zeit. Es gibt aber auch Leute, die das wirklich wie einen Sport betreiben. Also die fahren dann auf Turniere, die in der ganzen Republik oder im deutschsprachigen Raum oder auch international ausgetragen werden. Und da kann man sich dann auch qualifizieren, ne, für Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Da muss man dann halt ein bisschen schauen, wie das sogenannte Meta gerade funktioniert. Also aktuell sind die Separatisten beispielsweise sehr stark im Meta, weil diese Aqua-Druiden sind halt relativ mächtig und die bieten einem viele Vorteile. Ich glaube, Rebellen sind so auch mit den Separatisten gerade sehr stark. Da dominiert dann das Meta eine gewisse Zeit, bis irgendjemand schafft, das Meta zu brechen, weil er eine Taktik entwickelt, an die vorher keiner gedacht hat, oder weil Einheiten wieder gebalanced werden. Das heißt, man hat jetzt festgestellt, okay, auf dem Turnier gewinnen meistens die Leute mit den Aqua-Druiden, sage ich jetzt mal, einfach aus aktuellem Anlass, weil die halt auch sehr stark sind. Naja, dann machen wir jetzt die Punkte kosten teurer, so dass ihr halt mehr für die Aqua-Druiden bezahlen müsst und dafür dann andere Einheiten nicht mehr mitnehmen könnt.
Oder weniger Ausrüstung oder so, ne? Genau, die Punktekosten sind dann ein sehr, sehr cleverer Weg, um das anzupassen. Ja.
Dann könnt ihr halt für eure 1000 Punkte, über die wir vorhin gesprochen haben, könnt ihr dann weniger kaufen fürs Geld. So. Und das nennt man dann Meta. Und so geht es halt hin und her. Und da gibt's Leute, die fahren halt wirklich, verbringen ihr Wochenende auf Turnieren. Ne? Und das halt dann auch eine Community und so. Macht auch Spaß, ist auch sicher cool. Es ist nur
macht auch Spaß, finde ich ein sehr, sehr gutes Fazit.
Ja, also das ist halt nur eine ganz andere Art und Weise, als jetzt ich Tabletop für mich lebe.
Ja, also ich bin auch nicht so der Turnierfreund, das kann ich auch ganz kurz sagen. Ich glaube, das merkt man auch, wie lose ich hier manche Regeln irgendwie nur so wahrnehme. Ich finde es auf jeden Fall beeindruckend, dass Leute sich da so reinknien und dann auch wirklich das Spiel richtig drauf haben. Ne? Ich würde sagen, bei so Kartenspielen wie bei Magic the Gathering, da hat man schon oft mal von gehört, dass es krasse Turniere gibt, aber eben auch bei diesen Miniaturenspielen. Und dann rücken die Leute mit ihren Koffern an, wo die entweder weich gepolstert oder toll mit Magneten gesichert sind, fliegen da sonst wohin, ja, um an irgendwelchen Turnieren teilzunehmen. Das ist schon echt auch eine krasse Szene.
Aber man muss halt sagen, eine Turnierliste, also wenn wir so eine Armee aufstellen mit 1000 Punkten, dann spricht man immer von einer Liste. Die muss nicht unbedingt thematisch gut passen. Also jetzt fällt mir kein gutes Beispiel ein. Nehmen wir mal die Rebellen. Mal angenommen, diese Hoth-Echo-Verteidiger ja, die ja eigentlich nur aus Episode 5 bekannt sind. Diese wären jetzt gut, ja, und die Ewoks wären auch gut und ich kombiniere die, dann würde das ja im Universum überhaupt keinen Sinn machen, weil die Ewoks eben auf Endor leben und dort kämpfen und die Echo-Verteidiger halt nur auf der Echo-Basis gekämpft haben. So, für eine Turnierliste wäre das aber völlig egal, ne? Da spielst du halt das, genau, was wirklich gut und effizient und effektiv ist.
Ja, das sind das einfach nur Platzhalter für irgendwelche Zahlenwerte, die man dann über den Tisch schiebt.
Das ist halt nicht mein Ansatz. Also ich zum Beispiel, ich habe ja mehrere Armeen in unterschiedlichen Stadien der Vollendung.
Schön ausgedrückt.
Ja. Um es mal diplomatisch auszudrücken. Aber meine größte Armee, die wirklich auch spielbar ist, wo ich schon viele Einheiten bemalt habe, sind die Separatisten eben. Und meine Kampfdruiden haben alle so ein Geonosis-Schema. Mhm. Also die kämpfen eben auf solchen roten Wüstensand und sowas. Ne? Das habe ich so durchgezogen bei allen Druiden. Und auch Count Dooku kämpft im Wüstensand. Das muss halt dann so sein. Passt ja auch ganz gut mit Episode 2. Wo es halt nicht so gut passt, ist zum Beispiel bei General Grievous. Den hat man ja nicht auf Geonosis gesehen. Da muss man dann ein bisschen die Fantasie mit einbringen. Meine Klone, Phase 1 Klone, die kämpfen auch auf Geonosis zum Beispiel.
Ach, wie passend. Sehr, sehr cool.
Ja. Und meine Rebellen, die kämpfen auf Hoth tatsächlich. Also, und die haben halt dann alle so Eye-Spaces und so weiter. Und das kann man halt dann eben thematisch schön gestalten mit tollen Tischen und tolles Gelände dazu bauen. Da gibt's ein paar offizielle Geländestücke, zum Beispiel so einen abgestürzten X-Wing, der dann so im Eis feststeckt, ne? Oder auch ganz tolle 3D-gedruckte Gräben kann man sich da kaufen.
Gerade passend zu Hoth zum Beispiel.
Ja, so richtige Schützengräben im Eis und solche Türme und ihr könnt
euch diesen Bunker von Endor.
Den Bunker von Endor, den gibt's sogar offiziell, ja. Es gibt auch den Schildgenerator,
ja,
von
Hoth.
Das gibt's halt dann als 3D-Modell. Das kann man sich dann mit einem 3D-Drucker ausdrucken. Und sehr, sehr cool alles, ne. Aber das ist halt dann dieser Hobby-Aspekt, wo man dann sagt, okay, ich überleg mir jetzt ein Schema für meine Armee und welche Einheiten packe ich damit. Und dieses Meta ändert sich natürlich auch, ne? Wenn jetzt Philipp sagt, 2018 waren auch schon Turniere, bin ich mir sehr sicher, oder zumindest ging es in die Richtung.
Ja, ich glaube auch.
Da waren sicher andere Einheiten gut als heute. Und die haben auch anders funktioniert.
Vor allem, es gab die alle noch gar nicht, die heute so gut sein könnten. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Das Spiel hat relativ klein angefangen. Aber das führt jetzt vielleicht auch ein bisschen weit weg. Wir waren ja eigentlich gerade noch in der Vorbereitungsphase des Spiels. Sorry, als du das Wort Turnier gedroppt hast, dachte ich, bevor wir den Faden gar nicht mehr aufgreifen.
Spannend. Völlig okay. Völlig okay. Also wir haben uns jetzt also Primär-, Sekundärziele und Vorteile ausgesucht. Den Vorteil haben wir noch nicht erklärt. Also was bedeutet Vorteil? Mal ein konkretes Beispiel. Man könnte jetzt zum Beispiel den Vorteil.
Also ich habe hier gerade eine Karte in der Hand, raffinierte Aufstellung heißt es. Ich lese das einmal vor, dann können wir es ja kurz erklären. Das steht drauf: Sonderregeln. Wähle zu Beginn der ersten Aktivierungsphase 3 befreundete Einheiten. Jede gewählte Einheit erhält einen Ausweichmarker. Also da ist ganz klar eine Regel drauf beschrieben, in diesem Fall eben, dass die Rebellen, wo wir es ja vorhin schon angedeutet haben, 3 Einheiten können nochmal richtig gut ausweichen in der kommenden Runde.
Was Ausweichen wirklich macht, das erklären wir euch dann gleich. Das wäre zum Beispiel ein Vorteil, den du halt jetzt zusätzlich nochmal bekommst.
Ja, und jeder Spieler hat eben eine dieser Karten dann offen liegen und startet damit eben ins Spiel rein.
Ja. Dann müssen wir mal gucken, wer der blaue und der rote Spieler ist. Das ist eigentlich ein ziemliches, eine Standardmechanik im Wargaming. Da spricht man immer von der sogenannten Initiative. Und der blaue Spieler gewinnt meistens dann, oder was heißt gewinnt die Initiative, aber der darf dann anfangen. Das muss aber nicht immer ein Vorteil sein, kann auch ein Nachteil sein, je nachdem, wie eure Armee halt aufgebaut ist. Wichtig dabei ist, dass blauer und roter Spieler sich immer abwechseln. Also es funktioniert jetzt nicht so wie in anderen Wargames, dass erst die eine Seite komplett die Armee feuern lässt und bewegen lässt und dann nach einer Dreiviertelstunde ist der andere Spieler mal dran. Das ist übrigens kein Scherz. Es gibt sehr, sehr große Tabletop-Spiele, die genau so funktionieren. Aber in Legion ist das nicht so. Man wechselt sich dann immer ab. Und dann kommt eine spezielle Mechanik, die es so eigentlich nur bei Legion gibt, oder ich kenne zumindest jetzt kein anderes Spiel, nämlich die sogenannten Befehle oder Orders auf Englisch. So, und jetzt kommen wir in ein taktisches Element rein, was Legion halt besonders macht. Und Philipp hat das vorhin schon angesprochen, nämlich je nachdem, welchen Commander ihr ausgewählt habt, dürft ihr verschiedene Befehls- oder Orderkarten mitbringen. So, war das jetzt halbwegs verständlich?
Ich hab's jetzt verstanden. Ich weiß natürlich auch, wovon du sprichst. Nein, es sind Karten, die eben dieser Commander mitbringt. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Na, das heißt, der Commander, also die Einheit, die ich mir auswähle und um meine Armee vielleicht auch sogar drumherum baue, bestimmt so ein bisschen eben, wie die nächsten Runden ablaufen werden schon. Also ein Luke Skywalker bringt andere Karten mit als ein Darth Vader, ganz klar.
Es gibt halt Befehle, die sind allgemeingültig.
Genau, die hat jeder in seinem Pool, in seinem Kartenpool.
Da gibt's zum Beispiel, wie heißt's denn jetzt auf Deutsch, das weiß ich gar nicht. Also Assault gibt's da zum Beispiel, so heißt das auf Englisch. Kannst du mal kurz nachschauen, wie das auf Deutsch heißt?
Ja, Moment, ich hab's in der Hand schon. Vorstoß.
Vorstoß heißt es auf Deutsch, okay. Und da kannst du dann einfach drei Einheiten, die du auf dem Feld hast.
Oh nein, dann ist es die Offensive, Entschuldigung. Offensive ist hier mit zwei Einheiten.
Also.
Egal. Aber auf jeden Fall, genau, da ist eine gewisse Anzahl drauf.
Das wäre der Push, also Vorstoß heißt auf Englisch Push, da darfst du zwei Einheiten einen Befehl geben. Assault ist dann die Offensive, dann dürftest du drei Einheiten einen Befehl geben. Du kannst aber auch sagen, ich nehme Luke mit, zum Beispiel, und dann bringt dir ein ganz eigenes Set an Karten mit. Zum Beispiel kannst du sagen, die macht es mein Verbündeter, das ist eine Karte, die Luke hat. Und dann kann er auch zwei Einheiten einen Befehl geben. Aber jede dieser Einheiten kriegt dann wieder so einen Ausweichmarker dazu.
Sag mal, diese Ausweichmarker scheinen ja echt ein Ding zu sein bei den Rebellen, ne?
Ja, komisch. Sehr, sehr also cool. Irgendwie taucht es dann immer wieder auf. Ne? Und so bringt halt jeder Held oder jeder Commander und auch manche Agenten, also nicht manche Agenten, alle Agenten bringen dann auch eigene Skillsets in Form dieser Befehlskarten nochmal mit. Und das gibt dem Ganzen natürlich schon eine taktische Tiefe, weil dass die Armee nochmal zu anderen Dingen befähigt, einfach, ja. Und da gibt's eben gute Kombinationen. Und da kommen wir jetzt auch wieder auf die DNA der einzelnen Fraktionen zurück, weil viele dieser Befehlskarten natürlich die Fraktion in der Hinsicht stärken, wie sie eigentlich gedacht ist, wie man sie spielt. Also wir haben jetzt schon gesagt, Imperium, die können halt gut zielen, gut schießen und Rebellen können gut ausweichen und ein Luke, die macht das mein Verbündeter, der fördert dann eben nochmal das Ausweichen. Nur als Beispiel. Gut, dann haben wir in Abgrenzung dazu nochmal die Aktivierung. Und das muss man unbedingt verstanden haben, dass eine Aktivierung und ein Befehl ein Unterschied ist. Wie funktioniert das? Also, wir geben unseren Einheiten Befehle mit diesen Befehlskarten und alle anderen Einheiten, die wir noch in der Armee haben, die haben jetzt erstmal keinen Befehl bekommen. Das bedeutet, man tut die Tokens, also jede Einheit hat einen sogenannten Token. Der Token zeigt an, ob die Einheit eben schon einen Befehl bekommen hat oder nicht. Dann habe ich gespielt, die macht es mein Verbündeter, zwei Einheiten kriegen einen Befehl und meinetwegen habe ich noch fünf andere Einheiten in meiner Armee und die fünf anderen Einheiten sind dann auf einem Stapel oder in einem kleinen Säckchen. Und wenn ich jetzt einen weiteren Befehl geben will, dann muss ich eine Einheit aus meinem Säckchen rausziehen. Und der darf ich dann einen Befehl geben. Das heißt, ich befehlige meinetwegen jetzt Luke und noch irgendeinen Rebellentrooper. Und dann in der nächsten Runde oder im nächsten Mal, wenn ich dran bin, ziehe ich dann nochmal so einen Token aus meinem Säckchen und dann ziehe ich wieder eine Core-Einheit oder eine Spezialeinheit. Und wenn ich das jetzt nicht modifizieren kann durch irgendeinen anderen Effekt, dann muss ich als nächstes eben eine Core-Einheit befehligen,
wenn du so einen Token gezogen hast.
Genau, wenn du so einen Token gezogen hast, musst du eine Core-Einheit befehligen. Oder wenn du halt eine Spezialeinheit ziehst, musst du eine Spezialeinheit befehligen.
Ich finde diese Tokens, die du gerade erwähnt hast, das ist einfach eine große Besonderheit von Star Wars Legion. Generell kann man vielleicht sagen, das ist ein sehr ich weiß nicht, ob optisch oder grafisch hier das richtige Wort ist, aber alles wird irgendwie auf dem Schlachtfeld dargestellt oder auf dem Spielfeld. Und so auch mit diesen Befehlen, ja. Also das heißt, man legt diesen Token daneben, bevor sie einen Befehl bekommen oder in dem Moment, wenn sie den Befehl bekommen oder eben auch, wenn sie dann aktiviert werden, dann werden die ja in dem Fall nur umgedreht auf die andere Seite. Und alles hat aber immer eine ganz klare Symbolik. Du hast schon vorhin gesagt, wenn man dann den Token von einer Core-Einheit sieht, das ist in dem Fall zum Beispiel immer so ein schlichtes Dreieck. Ein Commander, das ist ein Dreieck mit so einem, ja, mit einem Hut drauf, könnte man sagen, mit so einer Art Krone oder von einer Unterstützungseinheit. Dann hat das Dreieck so Flügel dran. Das, ich würde sagen, wenn man so die erste Partie gespielt hat, dann hat man das komplett drauf. Das sind nicht so viele verschiedene Symbole. Das ist eine ziemlich klare Bildsprache und das funktioniert einfach richtig, richtig gut. Und dann hast du gerade gesagt, man zieht dann eben man zieht diesen Token und dann zieht man halt eine Core-Einheit. Wenn man aber 6 Core-Einheiten auf dem Feld hat, kann man eben eine davon auswählen. Das heißt, man hat immer noch ja dieses Zufallselement dabei, aber eben auch, dass man durch die Armeeorganisation so ein bisschen beeinflussen kann, wie groß der Einfluss des Zufalls denn da ist.
Das ist dann die sogenannte Order Control, also die Befehlskontrolle. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe vielleicht nur einen Commander und eine Spezialeinheit in meiner Armee und sonst nur Core-Einheiten. Ich weiß gar nicht, ob man 6 überhaupt mitnehmen kann.
Das wäre erlaubt tatsächlich. Okay. 3 bis 6, ja.
3 bis 6. Gut, mindestens 3, maximal 6, alles klar.
Das ist zumindest mein aktueller Stand.
Dann habe ich eben 6 Core-Einheiten, eine Spezialeinheit und Luke. Und jetzt habe ich meine Befehlskarte, die macht das mein Verbündeter gespielt. Und ich suche mir aus, ich spiele Luke und meine Spezialeinheit. Dann weiß ich ja, in meinem Säckchen können jetzt eigentlich nur noch 6 Core-Einheiten drin sein, weil alle anderen beiden habe ich mir schon ausgesucht und denen habe ich jetzt einen Befehl gegeben.
Genau.
Ja, das ist eben auch nochmal ein taktisches Element, was auch nochmal ein bisschen Tiefe mit reinbringt. Gut. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen gut erklärt.
Also ich glaube, wenn man sich das Material mal anschaut, und du wirst ja sicherlich nochmal einen Link in die Shownotes hier reinpacken, dann sieht man auch diese Tokens dazu, ne, mit diesen Dreiecken zum Beispiel drauf, und dann ist klar, okay, das gehört halt immer zu einem bestimmten Einheitentypen. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen.
Man muss halt nur wissen, ein Befehl und eine Aktivierung sind was anderes einfach. Mhm. Also ich glaube, das ist ganz essentiell, dass man das verstanden hat. Und ich kann mich erinnern, dass das auch schon immer zu Verwirrungen geführt hat. Also ich kann mich eigentlich mich selber hat das verwirrt, auch jetzt beim Wiedereinstieg in Legion hat es mich wieder verwirrt, obwohl ich es vor Jahren eigentlich schon gespielt habe, das Spiel. Aber man muss da ein bisschen reinkommen. Aber wenn man es gecheckt hat, dann ist das echt schlüssig und bringt viele Möglichkeiten einfach mit sich, wie das Spiel halt spannend sein kann. Und
das ist wirklich ein sehr, sehr cleveres System. Cool. Ja, ja. Dann könnte sich so manch anderes System von einer anderen Firma auch noch also abschneiden, ja. Und das funktioniert einfach sehr zuverlässig.
So, und dann haben wir alle Befehle verteilt und dann geht's los, dass wir aktivieren dürfen. Also, das heißt, jede Einheit hat verschiedene Möglichkeiten zu agieren. In erster Linie können sich Einheiten natürlich bewegen. Das kostet eine Aktion. Und dann könnten sie noch zum Beispiel schießen. Das würde dann eine zweite Aktion kosten und damit ist die Aktivierung beendet. Es sei denn, ich habe halt wieder irgendwelche speziellen Keywords oder so. Wir haben vorhin die Scouts schon erwähnt. Die haben halt Scout. Die dürfen dann zum Beispiel durch ihre Spezialfähigkeit eine Bewegung machen und haben dann trotzdem noch ihre 2 regulären Aktionen.
Dürfen die das sogar jede Runde machen? Da muss ich gestehen, das habe ich so gar nicht gelesen.
Nee, das dürfen sie in der ersten Runde machen.
Ah, okay. Genau, es klang für mich gerade so, als dürfen sie das jedes Mal. Das wäre ja ziemlich overpowered.
Nein, nein, das wäre ja total okay.
Allerdings gibt es Einheiten, die genau das dürfen. Zum Beispiel die Speederbikes, die ich wirklich sehr liebe. Die dürfen sich bewegen und auch ziemlich weit sogar. Und dann fängt erst ihr Zug so richtig an. Das heißt, die dürfen sich sogar 2-mal oder sogar 3-mal dadurch bewegen.
Haben die das? Ist das dann Speeder oder was ist das Keyword dafür?
Ja, da müsstest du mir jetzt fragen.
Ha, jetzt habe ich dich aber festgenagelt.
Früher war das irgendwie Repulsor irgendwas. Naja gut, da sieht man mal wieder, steckt die alte Edition noch in meinen Knochen.
Okay, während Philipp recherchiert, erkläre ich noch ein bisschen die anderen Aktionen, die ihr so machen könnt. Also bewegen und schießen sind 2. Dann haben wir schon gesagt, ausweichen wäre noch eine weitere Aktion. Was macht das? Ausweichen? Kannst du es schnell reinschießen?
Warte, ich hatte es hier gerade sogar offen. Nee, mach du mal schnell.
Also ausweichen bedeutet, dass ihr einen Treffer quasi negieren könnt. Also auf euch wird geschossen. Ihr habt einen Treffer kassiert und dann sage ich, okay, ich nehme jetzt aktiviere mein Ausweichen. Dafür kriegst du einen Token, also so einen kleinen Pappmarker. Und dieser Ausweichen-Token verhindert dann quasi, dass ihr getroffen werdet. Und das ist bei einem, wenn man den hat, schon ganz praktisch. Aber wir haben ja schon gehört, es gibt Rebellen und die haben halt als Armee-Skill quasi, dass sie besonders viele davon ansammeln können oder die gut nutzen können. Und dann macht das Rebellen eben ja schwierig zu treffen in manchen Situationen. Dann kann man noch zielen. Das ermöglicht mir, einen Trefferwurf zu wiederholen. Du korrigierst mich, wenn ich falsch liege.
Ja, ich habe zwischendurch einfach mal das Speeder-Wort hier rausgesucht. Sorry, jetzt ist hier völlig reingeplatzt. Genau, Speeder ist genau das, dass man eine kostenfreie Bewegung sozusagen macht, zusätzlich zu seinem eigentlichen Zug, vor oder nach den Aktionen.
Okay. Genau. Genau. Wir waren gerade beim Zielen. Ich habe gesagt, ja, das ermöglicht mir einen Reroll, also einen Trefferwurf zu wiederholen, falls ich nicht getroffen habe. Mhm. Dann habe ich noch einen Bereitschaftsmarker. Das heißt, ich kann mich ja an einen bestimmten Punkt stellen, sagen, ich gehe jetzt in Bereitschaft. Dafür gibt es dann auch wieder so einen Token. Und sobald jemand in euer Sichtfeld oder in eure Schussreichweite läuft, kann der quasi beschossen werden.
Ja, das ist genau, ja. Bereitschaft beschreibt es ja schon ziemlich genau. Genau, man gibt seinen Zug sozusagen in dem Moment auf, ne? Also man pausiert ihn und wird dann wieder aktiviert, wenn jemand da ins Sichtfeld läuft. Wenn das allerdings nicht passiert, ist das dann eben auch verschenkt.
Ja, kommt drauf an. Also Evade oder Ausweichen und Zielen ist ja relativ straightforward. Also das verbessert schlichtweg die Verteidigung in einer gewissen Art und Weise oder verbessert die Trefferwahrscheinlichkeit. Und mit Bereitschaft, das ist eher ein taktisches Element, weil ihr verhindert damit natürlich, dass der Gegner in eine gewisse Zone reinläuft, weil er möchte natürlich nicht von euch getroffen werden. Und er hat dann eben die Wahl, flankiere ich oder weiche ich irgendwie aus oder versuche ich diese Zone irgendwie zu meiden oder kassiere ich den Schaden oder den potenziellen Schaden. Und somit kann man zum Beispiel bestimmte Punkte ganz gut absichern. Ne? Das ist eher ein taktisches Element. So, was gibt's denn da noch für Aktionen? Wir haben jetzt gesagt, laufen, schießen, ausweichen, zielen, Bereitschaft.
Es gibt noch die Recover-Aktionen. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch gerade heißt. Da kann man sich von Beschuss wieder erholen. Wir haben vorhin schon die Moral angesprochen. Darauf zielt das ab, dass wenn man zum Beispiel niedergehalten wird, dann kann man da so manche Tokens entfernen. Aber dazu kommen wir gleich auch nochmal.
Und das war's dann, glaube ich, so ziemlich. Dann haben wir jetzt schon gehört, man kann schießen und ausweichen und da gibt's verschiedene Würfel. Es gibt Angriffswürfel, die sind achtseitig. Stimmt doch, oder? Achtseitig?
Ist richtig, ja.
Und dann gibt's Verteidigungswürfel, die sind sechsseitig. Und davon gibt's dann auch wieder bessere oder schlechtere. Bei den Angriffswürfeln ist es so, dass die roten die besten sind. Die haben die höchste Wahrscheinlichkeit, dass ihr Treffer oder kritische Treffer landet. Die schwarzen sind so mittelgut und die weißen sind ziemlich schlecht. Und auch hier spiegelt sich wieder das Potenzial einer Einheit ein bisschen ab. Wenn wir jetzt mal die B1-Druiden nehmen, dann haben die weiße Angriffswürfel. Das heißt, die schießen relativ schlecht. Wenn wir Death Trooper nehmen, dann haben die rote Angriffswürfel. Das heißt, die schießen relativ gut. Also auch hier ist wieder ein kleines Element drin, wie gut Einheiten performen können. Und das skaliert halt rauf und runter, je nachdem, wie viel Punkte die auch kosten. Ja.
Und das Ganze ist also farbkodiert. Du hast ja gerade schon gesagt, ne, weiß, rot und schwarz. Und wer sich dafür Wahrscheinlichkeiten interessiert, also ich habe jetzt keine Prozentzahlen, aber um einfach mal die normalen Treffer sich anzugucken, ne? Bei einem roten Würfel sind das 5 Treffer da drauf und ein kritischer und bei einem weißen zum Beispiel nur einen Treffer und ein kritischer. Zusätzlich gibt's dann immer noch das sogenannte Surge-Symbol. Das ist so ein Mittelding, das können wir später auch nochmal erklären, aber erstmal, ne, die Wahrscheinlichkeit 6 Treffer gegen 2 ist natürlich schon gewaltig.
Ja, Also musst du schon eher Pech haben, dass du da ein Blank, also eine Leerseite würfelst.
Genau. Wenn man so mal vergleicht, ne, also es gibt ne, die klassischen Sturmtruppler, die, wenn ich mich jetzt nicht irre, verwenden zum Beispiel die weißen Würfel. Korrigier mich bitte, wenn die das nicht tun.
Die Stormtrooper, die haben weißen, ja.
Ja, sie haben die weißen. Die Rebellen, die haben zum Beispiel so ein Z6 Blaster. Jetzt muss ich mal kurz gucken, nicht, dass ich den jetzt hier falsch habe. Finde ich jetzt natürlich nicht.
Was möchtest du denn wissen über den Z6?
Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass der nämlich ganze 6 weiße Würfel bietet schon.
Ja, also die klassischen Rebellentrooper, die haben auch diesen Z6 Blaster und der gibt dann dem Soldaten, der den hat, 6 weiße Würfel.
Genau, und da ging es mir jetzt um das Verhältnis, ne? Dass ein einzelner Soldat von den Rebellen mit diesem Z6 Blaster, der bietet eben genauso viele oder sogar mehr Würfel als ein kompletter Squad Sturmtruppler, je nachdem, wie groß der ist. Und das finde ich schon, das ist halt wieder eine taktische Abwägung. Ne? Gibt man die Punkte aus? Wir haben ja vorhin von diesen Ausrüstungskarten gesprochen. Das zum Beispiel ist ein Upgrade, wo ich sage, das lohnt sich auf jeden Fall, weil du damit quasi schon eine ganze Sturmtruppler-Einheit nachahmst in dem Fall.
Wenn du denn triffst.
Wenn du denn triffst, weil es eben genau die schlechten weißen Würfel sind. Genau das ist das Problem.
Wir können es ja mal durchrechnen. Also eine Rebelleneinheit, die kostet 40 Punkte. Mhm. Dafür kriegt ihr 4 Soldaten und jeder dieser 4 Soldaten hat einen schwarzen Würfel, mhm. Ja. So, das heißt, ihr habt 4 schwarze Würfel. Jetzt könnt ihr euch entscheiden, ich nehme nochmal einen mit dazu, einen so einen Rebel Trooper. Der kostet mich dann 7 Punkte, dann bin ich bei 47 Punkten, dann habe ich schon 5 schwarze Würfel und jetzt gebe ich nochmal 20 Punkte mehr aus, dann bin ich bei 67 und nehme noch diesen Z6 Trooper mit rein. Der hat so eine kleine Minigun. Mhm. Und der gibt mir dann nochmal 6 weiße Würfel. Das heißt, ich habe 5 schwarze und 6 weiße Würfel. Die Krux an der Sache ist, die weißen, die Wahrscheinlichkeit, dass die treffen, die ist halt relativ gering. Und die von den 5 schwarzen ist so mittelgut. So. Das heißt, es kann halt sein, dass ich da einen schlechten Wurf hinlege.
Und einfach keiner davon trifft. Das ist auch, das ist sogar ziemlich wahrscheinlich, ja.
Von diesen 11 Würfeln trifft dann vielleicht gar keiner. Und dementsprechend kann ich auch gar keinen Schaden machen. Es kann aber auch sein, dass alle 11 treffen. Und dann wird's natürlich schwierig. Je nachdem, ob der Gegner dann noch in Deckung steht oder wie er halt verteidigen kann, kann es sein, dass dann ein ganzes Squad quasi gewone-hitted wird. Und das ist auch eine Sache bei Legion, die, ja, die manche mögen und manche nicht so, weil bei Legion stirbt schon relativ schnell was.
Das würde ich genauso auch sehen. Jetzt gibt es noch extra Regeln für Deckung und wir haben eben schon Ausweichen ein paar Mal ja angesprochen. Damit versucht man natürlich die Überlebenschancen der eigenen Einheit ja zu steigern. Aber ja, es stirbt sich recht schnell in der Galaxis Far Far Away.
Okay, so viel zu den Angriffswürfeln und dann gibt's noch Verteidigungswürfel. Die sind wie gesagt 6-seitig. Davon gibt's jetzt nur rote und weiße und hier sind auch wieder die roten besser als die weißen. Philipp schaut gerade nach, wie viele Seiten, wie viele Verteidigungssymbole auf dem Roten sind, wie viel auf dem Weißen.
Einer auf dem Weißen, 3 auf dem Roten. Das ist schon auch hart.
Okay.
Bei Weiß natürlich wieder. Ja, das ist ja, puh.
Also ihr habt bei einem Weißen 1/6 Chance und bei dem Roten 50%. Und auch hier spiegelt das wieder das Universum so ein bisschen. Also die Rebellentrooper, die haben nur weiße Würfel. Das heißt, wenn sie getroffen werden und nicht irgendwie ausweichen können oder in Deckung sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie schweren Beschuss überleben, sehr gering. Sehr, sehr gering. Wohingegen, wenn ich mir mal Stormtrooper anschaue, die haben rote Verteidigungswürfel, Klone auch. Das heißt, die haben eine 50% Chance, dass sie den Beschuss überleben, wenn sie ihn denn nicht sowieso modifizieren können. Und das ist, so baut sich das ganze Spiel eben ein bisschen auf und auch kann man sehr gut mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, wenn man denn so ein Mensch ist.
Ich weiß nicht, würdest du dich damit reinzählen? Bist du jemand, der das auf die Wahrscheinlichkeiten schaut?
Gar nicht, okay. Weil ich immer Fluff-Armeen baue eigentlich.
Also ich auch nicht, vielleicht hat man das auch schon gemerkt. Ja, ich würde zum Beispiel so einen Z6-Trooper da immer noch so mit reinnehmen, weil ich das irgendwie cool finde einfach. Ob sich das letztendlich lohnt, andere können das wahrscheinlich besser beurteilen.
Also ich kann ja mal so ein bisschen beschreiben, ich habe bei den Klonen auch so einen Z6-Trooper öfter mal schon mitgenommen. Und da habe ich auch schon ganze Squads ausgelöscht, weil der Z6-Trooper halt einfach nochmal 6 Treffer gemacht hat. und dann zusätzlich zu den normalen Waffen der Klone. Und das konnte mein Gegner nicht gegenwürfeln. Das war oder einfach rechnerisch gesehen unmöglich, auch wenn er ausgewichen ist und so weiter. Und sowas kann halt passieren. Das ist natürlich dann cool, wenn du dann irgendwie so 10 Würfel in der Hand hast und würfelst die da, hast einen relativ großen Würfelpool.
Und dann läuft's auch noch gut, ja.
Und dann läuft's gut, ja. Aber es kann natürlich auch frustig sein, wenn du dann 10 Würfel hast und keiner trifft. Na, das ist halt immer so ein Geschmäckle dann.
Aber auch das ist wieder was super Thematisches oder was man sehr gut thematisch verwursten kann, weil es fühlt sich einfach passend an, ja. Also so eine Einheit Sturmtruppler, die haben vielleicht nicht die hochwertigsten Waffen dabei und dann treffen die auch entsprechend schlecht. Oder ne, so ein Z6, das kann man ja mit so einer Gatling Gun vergleichen. Das schießt halt wild in der Luft umher, wo dann aber vielleicht auch mal gar keinen Schuss trifft. Ich finde das sehr, sehr passend.
Ja, auf jeden Fall. Und wann wird eben geschossen? Und wenn eine Einheit unter Beschuss gerät, dann werden die automatisch unterdrückt. Das heißt, mit jedem Angriff kriegt ihr einen sogenannten Suppression- oder Unterdrückungsmarker. Und wenn, bleiben wir mal bei den Rebellentroopern, die haben eine Moral von 1. Das heißt, die werden einmal beschossen, dann haben sie schon mal einen Unterdrückungsmarker. Und wenn sie dann noch einen kriegen, dann sind sie schon bei 2, also doppelt so viel, wie sie eigentlich Moral haben. Und dann wird's kritisch, weil unter Umständen flüchtet euch dann die Einheit oder verlässt den Kampf, weil sie eben schlechte Moralwerte haben. Das ist aber zum Beispiel bei den Stormtrooper genau dasselbe. Ja, ich glaube, die einzigen Core-Einheiten, die wirklich mehr als Moral 1 haben, sind die Klone.
Ja, auch nach meinem Wissen, ja.
Also von den 0815 Core-Einheiten, sage ich jetzt mal, ne? Also die Standard-Trooper. Bei den Droiden ist das ein bisschen anders, weil das sind ja Droiden und die haben ja in dem Sinn keine Truppenmoral. Die sind ja programmiert. Ja, nur dass ihr diese Regel oder diese Spielmechanik nochmal gehört habt.
Und vielleicht mal im Vergleich dazu, Darth Vader zum Beispiel, der hatte einfach nur einen schlichten Strich. Das heißt, egal was passiert, dem macht das alles nichts aus. Der hat gar kein Limit, wie viel er davon bekommen darf. Aber vielleicht das auch noch ganz kurz erwähnt, wenn so eine Einheit unter Beschuss gerät, dann wirft die sich erstmal auf den Boden und hat dann auch noch eine kleine erhöhte Chance, Treffern auszuweichen. Also heißt, man hat zwar diese Gefahr, dass die Truppen fliehen, aber eben ist man erstmal auch im Staub und damit gut geschützt.
Ja, absolut. Also da kriegst du dann quasi nochmal einen Deckungsbonus so dazu.
Genau.
Ja. Deckung ist ein super Stichwort, weil das wäre jetzt so die letzte Regelmechanik, die ich noch ansprechen möchte, weil sich die auch sehr stark verändert hat seit dem Originalspiel. Seit Vanilla.
Seit 2018, ich will es nochmal sagen.
Ja. Mann, alter Sack. Da warst du noch unter 30, als das rauskam.
Ach Gott, hör doch auf.
Also, wie funktioniert Deckung und Sichtlinie? Also, ich krieg's jetzt gerade gar nicht mehr hin, wie Deckung früher funktioniert hat. Du hast es sicher noch drauf.
Du hast ja gerade auch Sichtlinie. Vielleicht lass uns doch erstmal die Sichtlinie klären, weil das ist ja was, was auch gerade diese Tabletop-Strategiespiele oder Miniaturenspiele so cool macht, ne? Wir haben schon gesagt, die Einheiten sind halt Miniaturen, man hat sie jetzt vielleicht noch cool bemalt, dann ist noch selbst gebasteltes oder gedrucktes oder gekauftes Gelände dabei. Und erstmal der einfachste Weg ist dann jetzt, ne, man geht mit dem Kopf so ein bisschen runter und guckt, naja, können die sich denn überhaupt sehen, bevor ich hier schieße? Ne? Dann hat man noch so Maßstäbe mit dabei, die auch im Starter-Set zum Beispiel sind. Dann zieht man so eine Linie, okay, reicht das hier überhaupt? Ist vielleicht irgendeine Deckung dazwischen? Dann gibt's noch ein paar Hilfsmittel. Also eine kleine Pappschablone, die man dahinter die stellt, um zu gucken, ob die sich wirklich sehen. Und so stellt man das. Ja, genau, richtig, die Silhouette. Das ist was, das fühlt sich einfach total cool an, ne? Weil du schaust halt, könnten die sich hier gerade gegenseitig treffen? Also ich muss sagen, ich mag diesen Schritt total gerne. Und dann stehen die halt in irgendwelchen Barrikaden, hinter Kisten oder vielleicht auch einfach nur hinter einer Hausecke. Und dann gibt's schon direkt Deckung, um darauf jetzt zu sprechen zu kommen. Und die Deckung, die bietet nochmal einen dazugeschalteten oder dazwischengeschalteten Wurf. Nämlich mit diesen weißen Würfeln, wir haben ja vorhin schon gesagt, das sind die eher schlechten Würfel, die darf man dann nochmal zusätzlich werfen, bevor man die eigenen auf den Karten aufgedruckten Würfel benutzt. Und da kann schon mal ein guter Teil der Würfel ja negiert werden.
Also wenn ihr zum Beispiel dann in Deckung steht und ihr werdet mit 3 Angriffen beschossen, dann dürftet ihr nochmal weiße Würfel würfeln und schauen, wie viele dieser Schüsse in die Deckung gehen. Kann sein, dass alle in die Deckung gehen oder nur einer. möglicherweise. So, und dann geht's in die nächste Phase, nämlich ins Treffen der Einheit und in die Verteidigung der Einheit. Und dann würfelt ihr quasi Angriffswürfel gegen Verteidigungswürfel. Und je nachdem, wie viel Glück ihr habt oder wie gut die Würfel eurer Einheit sind, könnt ihr dann, ja, sind die, also treffen die quasi nicht, oder ihr könnt den nochmal ausweichen. Mhm. Also das, so funktioniert das heutzutage. Und es gibt eben auch Einheiten, die komplett Deckung geben oder Sichtlinie blocken. Also wenn euer Druidentrupp hinter einem Panzer steht, dann wird der halt nicht gesehen.
Ja, auch das wieder ziemlich cool und thematisch, das kann man sich genauso eben vorstellen.
Oder auch, wie Philipp gesagt hat, hinter einem Haus oder so, ja. Also da sieht man natürlich nichts und niemand kann um die Ecken schießen. Also, und ja, das ist dann Sichtlinie und Deckung. Und das sind eigentlich so die Grundmechaniken, die das Spiel so bietet. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen nachvollziehbar, wie wir das erklärt haben.
Ja, ist immer ein bisschen schwierig, ne, wenn man es selbst kennt, das so zu erklären, dass jemand, der damit vielleicht noch nie was zu tun hatte, also letztendlich bewegt man sich dann eben so über das Spielfeld, wie zu diesen Points of Interest, heißen die heute, hin, also die Missionsziele, und dort sammelt man dann eben die Punkte ein, wenn man nicht vorher niedergehalten oder sich, ne, wird oder sich zu Boden wirft, weil man eben beschossen wird.
Naja, im Endeffekt darf man auch hier wieder sagen, wir wollen ja nur so einen kleinen Überblick über Legion geben, und ich genau. finde, am meisten lernt man sowieso immer beim Spielen. So, und ich, ja, wenn ihr vielleicht sowas schon mal irgendwo gesehen habt und denkt euch, boah, eigentlich ganz cool, vielleicht hilft euch das ein bisschen reinzufinden ins System oder vielleicht auch ins Hobby an sich. Und deswegen machen wir das hier einfach. Gut, dann haben wir alle Regelmechaniken mal so ein bisschen angeschnitten und dann schauen wir uns doch nochmal schnell die Starterboxen an und was die so für ein Spielgefühl vielleicht vermitteln können, oder?
Ja, sehr gern.
Also, wenn wir uns jetzt die Starterbox der Rebellen mal anschauen, was ist denn da alles drin? Da haben wir unseren ikonischen Helden Luke mit zwei normalen Rebel Troopern, einem Trupp Wookies und einem Trupp Spezialisten. Diese Einheiten könnt ihr da bauen. Außerdem sind drei große Pappmarker-Boards drauf.
So Stanzbögen.
Genau, da sind eben diese ganzen Marker und Tokens, die ihr braucht. Also die Zielmarker, die Ausweichenmarker, die Zielmarker, die
Order-Tokens. Also dieses große Brett, wo man die Punkte drauf markiert. Also wirklich das komplette Set. Ja.
Einmal alles. Dann natürlich alle Würfel, die ihr braucht. 4 von jeder Sorte. Also 4 rote Angriffswürfel, 4 schwarze, 4 weiße Angriffswürfel und 4 rote und 4 weiße Verteidigungswürfel. Außerdem ein ganzes Set Schablonen, ein ganzes Set.
Das Messstäbe.
Ja, Messstäbe nennt man die, genau. Jetzt ganz neu mit einer halben Reichweite noch dazu. Genau. Aber da gehen wir jetzt nicht nochmal drauf ein. Und halt ein ganzes Deck an Karten. Also ihr habt alle diese Befehlskarten von Luke, ihr habt die Orderkarten und ihr habt Einheitenkarten für jede Einheit.
Plus die Ausrüstungskarten sogar noch, ne? Also es ist wirklich, also der Inhalt ist ein total rundes Ding, kann man sagen. Alles, was man irgendwie auf der Packung sieht, kann man damit auch darstellen im Spiel.
Was ich noch sagen wollte zu den Einheitenkarten, da steht dann eben drauf, wie viele Einheiten hat denn mein Rebellentrupp? Welche Reichweite haben die? Wie weit können die laufen? Welche Keywords haben die? Und so weiter.
Und auch die Punktkosten, die wir vorhin schon gesagt haben, ne? Für den Armeebau.
Ja, genau, das auch. Also da seid ihr komplett analog und unabhängig. Auch wenn man natürlich Apps und so zum Listenbau benutzen kann. Aber so zum Einstieg habt ihr eigentlich in dem Starter alles drin, was ihr braucht. Jetzt haben wir vorhin immer von 1000-Punkte-Spielen gesprochen. Dafür reicht der Starter nicht so ganz. Da könnt ihr ein sogenanntes Skirmish-Match damit machen. Das sind dann so 600 Punkte. Also da spielt ihr auf der halben Spielfläche. Das müssten 90x90 sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Ja, ich glaube, die offizielle Bezeichnung ist Recon dann für den Spielmodus.
Ja, sorry, Recon heißt es, ja.
Aber ja, alle, was damit gemeint
Recon ist. Recon ist ein 600-Punkte-Spiel und Standard heißt es 1000-Punkte-Format. Mhm. Es gibt noch Grand Army, das sind dann, glaube ich, 1600 Punkte, kann das sein?
Ja, genau.
Und es gäbe auch noch so ein Zwischending, Escalation heißt das, das wären 800 Punkte. Das ist eher ein speziellerer Modus, da kommen dann immer noch Einheiten mit jeder Runde mit aufs Spiel und so. Bleiben wir mal bei den beiden bei dem kleinen Format, dem 600-Punkte-Spiel und den 1000, das sind, glaube ich, die, die am meisten gespielt werden.
Das sind, glaube ich, auch so die, die am besten getestet sind. Ne? Da funktioniert es einfach richtig gut. Theoretisch ist dir da ja keine Grenze gesetzt. Du kannst ja auch 6000 Punkte machen. Das, niemand verbietet es dir. Dann ist das aber so ein bisschen, ja, ein bisschen langatmig vielleicht. Und manche Regeln funktionieren dann auch nicht mehr, weil es dann sehr, sehr eng auf dem Tisch wird. Also 600 bis 1000 sind schon so die, ja, die idealen Punkte.
Und ich meine, so ein 600-Punkte-Spiel, das hat man, also wenn man es jetzt zum ersten Mal spielt, dauert das auch seine Zeit. Aber umso routinierter man dann wird, dann ist man schon in 2-3 Stunden.
Was würdest du schätzen? Genau, 2 Stunden wäre nämlich auch so mein Take gewesen, ja.
Wohingegen so ein 1000-Spiel, da ist man eher so bei 3-4, wenn man die Regeln einigermaßen drauf hat, hätte ich gesagt, oder?
Also ich würde es eher ein bisschen nach unten schrauben. Ich würde auch sagen 2-3, wenn man es drauf hat. Okay. Vor allem, weil man so diese ganzen Keywords, ne? Also wenn jetzt eine Rebelleneinheit zum Beispiel das Keyword agil hat, dann weiß ich halt am Anfang noch nicht, was das bedeutet. Aber bei der zweiten und der dritten Partie ist das gar kein Problem mehr. Da weiß ich das schon auswendig.
Ja, gut, hast recht. Da sieht man wieder, was ich für ein Noob bin. Aber wie gesagt, also ich sage jetzt mal irgendwas zwischen 2 und 4 Stunden.
Ja, auf jeden Fall ist man dann fertig.
Genau. Und was auch noch erwähnenswert ist, bei den neuen Starter-Sets, die sind eben aus Plastik jetzt. Das haben wir ganz am Anfang schon mal angesprochen, nicht mehr aus PVC. Und der Vorteil davon ist, dass ihr die Einheiten jetzt so gestalten könnt, wie ihr wollt. Weil bei den alten PVC-Figuren war es eben so, die hatten einen fertigen Torso, einen fertigen Kopf drauf und dann hast du die Arme, glaube ich, nur noch angeklebt und dann war die Figur fertig.
Ja,
und
die ging auch nur in einer Position anzukleben. Das war eben das Besondere, ne? Also die rasteten so ein mit so, ja, mit so geformten Stäbchen und dadurch sah eben, also im Grunde jeder Sturmtrupp so aus wie der nächste. Das ist heute ein bisschen anders.
Ja, also ihr könnt euch das so vorstellen, ihr klipst da die Arme raus und dann könnt ihr die halt in verschiedenen Posen an die Figur dran kleben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt euch auch aussuchen, ob ihr dann Twi'lex draus macht oder Duros oder es gibt einfach verschiedene Kopfoptionen. Ihr könnt auch einfach nur einen ganzen Trupp mit Menschen machen. Ihr könnt Aliens dazu basteln und könnt das so komplett durchmischen. Hat halt den Vorteil, dass ihr das einfach sehr stark individualisieren könnt, ne? Die ganze Armee. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Armee der anderen gleicht, ist sehr gering dadurch.
Das ist auf jeden Fall eine schöne Veränderung, ne, zu früher. Wobei man sagen muss, das war schon immer ein sehr, sehr schönes Spiel, einfach weil die Modelle toll gesculpt sind oder waren sie schon immer. Mittlerweile sind die Sculpts einfach sehr, sehr, also Sculpts nennt man das, wie die modelliert sind. Und die sind sehr scharf, also die haben sehr viele schöne Details.
Welche Einheiten drin sind, habe ich schon gesagt, ne?
Hast du schon, ja.
Und ja, was kostet der ganze Spaß? Je nachdem, wo man es kauft, aber ihr müsst so bei dem Starter-Set zwischen 70 und 90 Euro irgendwo rechnen.
Genau, es gibt immer mal von verschiedenen Händen auch coole Angebote, wo man vielleicht für die 90 Euro dann noch eine Box dazu bekommt oder so. Da lohnt es sich, Ausschau zu halten.
Eins möchte ich auch noch dazu sagen. Ich habe ja schon gesagt, ich habe eine Rebellenarmee irgendwie, die ist so Hoth-Thema. Also diese alten Figuren, die könnt ihr natürlich immer noch bespielen. Ne? Da hindert euch keiner dran. Die sind halt nur nicht ganz so, ja, nicht ganz so knackig, nicht ganz so scharf wie jetzt die neuen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen minderwertiger, aber ist halt einfach ein anderes Material.
Genau, ich würde auch sagen, das ist hauptsächlich dem Material geschuldet. Und fairerweise muss man sagen, also wer jetzt irgendwie grumpy sein sollte, ja, aber meine Armee von damals ist doch so cool. Ich glaube, so gut musst du auch erstmal malen können, um den Unterschied darzustellen. Also die sehen immer noch richtig, richtig cool aus von früher, nur die neuen eben so ein bisschen cooler noch.
Ja, und der große Vorteil ist halt die Individualisierung einfach. Gibt auch Armeen, da hat sich nicht so viel getan, muss man ehrlicherweise sagen. Zum Beispiel bei den Droiden. Die waren damals, also wenn man das zeitlich mal betrachtet, es kam erst ein Starter-Set Rebellen gegen Imperium raus bei Legion, also damals 2018, als Philipp noch jung war. Und
die Achseil wollte ich noch ein, zwei Mal heute streuen. Danke, dass du es auch machst.
Ein paar Jahre später kam dann ein zweites Starter-Set raus, Klone gegen Droiden. Und da waren die Droiden zum Beispiel schon aus Plastik oder aus es war schon Plastik, aber glaube ich nicht so hart Plastik wie heute, ne?
Also zumindest waren die auch schon in diesen Gussrahmen, dass du die dann so selbst rausknipsen musstest. Das war neu für die Spielerschaft.
Ja. Also die Klone waren noch nicht so. die Druiden schon.
Genau.
Mit der Zeit kamen dann aber auch Erweiterungen, die dann eben auch alle auf Gussrahmen geliefert wurden. Mhm. Auch für die Klone dann. Phase 2 Klone kann ich mich, oder waren es die ARC Trooper, die waren auch schon auf Gussrahmen dann.
Die auf jeden Fall,
ja. Phase 1 Klone waren, glaube ich, noch PVC. Mhm. Bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Also dieses PVC, das hatte so ein bisschen den Vorteil, dass die ne, aus, ja, eben aus einer Art Gummi ja waren dadurch. Oder ja, ist das eine Gummiart? Ich kenne mich gar nicht so gut mit der, mit dem, auf jeden Fall dieser Kunststoff, der ist ja so leicht biegsam, dadurch auch nicht ganz so zerbrechlich, wenn die mal runterfallen, aber eben auch schwerer und die Waffen können auch schon mal verbogen sein, ne? Weil das ja eben ja eine Art von Gummi einfach ist. Und hingegen jetzt der Hartplastik, der heute verwendet wird, da ist alles perfekt gerade, auch entsprechend leicht, aber eben auch ein bisschen sprüder dadurch. Wobei ich tatsächlich von den neuen noch keine gesehen habe, die jemals abgebrochen wäre, muss man auch
also,
sagen.
Also das sind immer so, das ist halt so ein bisschen Theorie und Praxis. Also ich muss sagen, ich habe großes Talent dafür, meine Figuren runterzuschmeißen.
Vor Wut.
Nein, nein, nein.
Tom rastet aus immer.
Nicht vor Wut. Table Flip. Nee, mir fällt einfach gern was aus der Hand. Und ich habe schon Plastik- und PVC-Figuren runtergeschmissen. Und da ist eigentlich nie groß was abgebrochen oder so. Also weder beim einen noch beim anderen.
Okay.
PVC, jetzt überlege ich wirklich gerade Polyvinylchlorid, da ist doch viel Weichmacher und so drin. Also ich glaube, PVC wird mit der Zeit auf jeden Fall porös irgendwann mal. Aber also so wirklich den Mega-Unterschied, wenn man ihn nicht sehen will, dann merkt man das wahrscheinlich als Konsument gar nicht so krass.
Ja, das glaube ich.
Und auch die PVC-Figuren, die konnte man mit ein bisschen Muße auch ganz gut noch irgendwie individualisieren. Also ich habe das zumindest gemacht, mal hier und da ein bisschen Arm weg geschnitten.
Na klar,
und
ja.
Und irgendwie mit Green Stuff oder sowas. Also da gibt's auch Möglichkeiten. Mhm. Aber back to, wie heißt's? Zurück in die Zukunft, genau.
Aber vielleicht, um das nochmal zu sagen, diese Miniaturen, die sind ja circa 3,5 Zentimeter, vielleicht mal 4, wenn ein ausgestreckter Arm dabei ist, groß. Das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt, ne? Wie groß sind die eigentlich? Die sind halt auch so klein und leicht, es ist schon unwahrscheinlich, dass da was abbricht.
Ja, schon eher unwahrscheinlich, würde ich auch sagen. Gut, und dann haben wir gesagt, es gibt noch einen zweiten Starter.
Aktuell, genau.
Fürs Imperium.
Fürs Galaktische Imperium, ja.
Der ist in weiten Teilen identisch, also sind dieselben Würfel drin, dasselbe Punchboard, dieselben Range Ruler und so weiter, aber natürlich ganz andere Einheiten. Wer sollte im Imperium anders dabei sein als Darth Vader himself? Ihr habt außerdem 2 Trupps Stormtrooper wollte ich mal sagen, und 2 Scout Trooper. Also da habt ihr halt jetzt eine solide Auswahl an.
Also 2 Trupps, ne? Genau. Das heißt, bei dem Imperium sind es insgesamt 37 Miniaturen und bei den Rebellen 36. Das ist schon eine ganz schön ordentliche Truppe, um damit einfach mal so anzufangen.
Ja, schon. Da malt man schon ein bisschen hin. Also es gibt natürlich auch da Leute, die in 2 Tagen fertig sind. Aber, also ich gehöre da nicht dazu.
Man muss aber auch sagen, niemand zwingt dich ja, sie überhaupt anzumalen. Du darfst ja auch, ne, wenn du jetzt sagst, du nimmst eine Box, ne, Freund oder Freundin nimmt noch eine Box, man klebt sie zusammen und spielt einfach mal drauf los. Man muss sie ja nicht sofort bemalen. Das sieht halt einfach cooler aus. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber es ist dein Spiel.
Also was vielleicht noch eine Erwähnung wert ist, früher war es ein 2-Spieler-Starter. Da habt ihr quasi Rebellen und Imperium, genau, in einer Box gehabt. Ich finde solche Starter immer blöd, weil da muss man halt so viel noch dazu kaufen und die hatten auch so ein paar andere Mankos, die ich jetzt gar nicht mehr mit ansprechen will. Also da war Material auch teilweise sehr knapp bemessen. Am Ende des Tages hast du dir dann immer 2 solche Starterboxen gekauft und dir einen Kumpel gesucht, der dann die jeweils andere Fraktion haben wollte. Also weiß ich nicht, Philipp, lass uns Legion anfangen. Okay, ich spiele Rebellen und dann sagst du, ja, ich will aber auch Rebellen spielen. Ja, blöd.
Ja. Dann reicht ja schon zweimal das Starter-Set kaufen schon gar nicht mehr aus eigentlich. Ja.
Genau, ja. Und dann hast du halt die ganzen Imperiumsfiguren rumstehen und musst da auch erst wieder jemanden suchen, an den du es weiter verticken kannst. Oder du fängst dann gleich beide Armeen an. Mhm. Also es gab da immer so ein bisschen Konfliktpotenzial. Für manche hat das super funktioniert, ja. Aber halt nicht bei allen. So so finde ich es halt jetzt schon cooler, dass man einfach einen Fraktionsstarter hat, mit dem man einfach einsteigen kann. Und dann hast du den.
Ja, und wenn du beide Armeen haben willst, dann holst du ja trotzdem einfach beide. Von den Kosten her kommst du aufs Gleiche oder sogar günstiger bei weg. Ja, weil du nichts doppelt hast. Also früher hatte man dann zum Beispiel einfach zweimal Luke Skywalker, zweimal Darth Vader, was ja ein bisschen irrsinnig war. Ja, heute kaufst du halt die beiden Sets und dann hast du einfach zwei große Armeen.
Und damals war es auch so, dass du kein volles Spiel damit machen konntest. Und jetzt kannst du ja schon 600-Punkte-Spiel damit machen. Also das finde ich schon echt, da kannst du halt gleich in eins der Formate einsteigen. Und früher war das eher so ein richtiges Intro-Game, ne? So, da hast du, glaube ich, kein, da hast du kein volles Spiel zusammenbekommen.
Nee, das entsprach ungefähr diesen Demos, die ich von ganz am Anfang schon gesprochen habe, auf der Adepticon, wo dann eben einmal Speederbikes dabei war, einmal Darth Vader, einmal Stormtrooper-Trupp auf der einen Seite. Das entsprach ungefähr dem Inhalt der Corebox damals. Ja. Und heute sieht das einfach wirklich ganz anders aus. Das ist eine ganz schön beeindruckende Armee schon auf dem Tisch.
Und wenn wir jetzt eh schon dabei sind, dann sprechen wir jetzt auch noch über die anderen Starter, würde ich sagen. Also es kommt noch die Republik raus mit Obi-Wan Kenobi als Held. Dann habt ihr zwei Einheiten Klone, natürlich auch wieder mit Waffenoptionen und allem Möglichen. Dann habt ihr ARF Trooper, das ist eine komplett neue Einheit, die gab es so früher gar nicht. Und ARC Trooper, also Advanced Recon. Mhm. Was heißt denn ARF und ARC? Naja.
Ich verwechsel das, ich vergesse
also das auch immer. Also Spezialeinheiten, ne? Richtig cool. Und dann habt ihr noch den Separatisten-Starter. Da hat sich jetzt tatsächlich wenig geändert seit dem letzten Mal. Da gibt's kleinere Änderungen. Früher musste man zum Beispiel die Druidenköpfe, die bestanden aus zwei Teilen. Jetzt ist das in einem Teil gegossen, dass man sie ein bisschen leichter zusammenbauen kann. Wer Legion schon länger verfolgt, da ist das auch so ein Running Gag. Ich baue Druiden zusammen, das macht keinen Spaß.
Das stimmt, ja. So cool und filigran die auch sind, da gab es schon einige frustrierte Menschen da draußen, ja.
Genau, man kann da wirklich viele Fehler machen, den Torso quasi falsch rum zusammenbauen und so weiter. Auch die Druidikas sind ohne Anleitung schwierig. Also ich würde mich jetzt schon als relativ erfahrenen Bastler bezeichnen, aber Druidikas ist echt echt krass. Auf jeden Fall, was ist denn da neu? Ihr kriegt ein ganz neues Modell von General Grievous. Das sieht es eben auch aus Plastik jetzt und sieht auch anders aus als früher. Ihr kriegt B2-Kampfdruiden, Superkampfdruiden und eine ganze Menge an B1-Druiden und Druidikas. Also das hattet ihr früher nämlich auch nicht. Früher waren eine Handvoll Kampfdruiden und ein Set Druidikas und General Grievous dabei.
Genau, und gar keine B2.
Ja, und die B2, die sind richtig krass. Also die können unter Umständen sehr starke Würfelpools zusammenbauen. Das muss ich jetzt fast nochmal erwähnen. Also super Kampfdruiden, die haben im Nahkampf haben die rote Würfel mit Impact. Also die können auch Panzer angreifen oder ziemlich stark in Bedrängnis bringen. Und die haben eine Reichweite von 1 bis 2 mit schwarzen Würfeln. Und im normalen Trupp habt ihr da schon 3 Einheiten drin. Das heißt, ihr habt schon 6 schwarze Würfel mit einem 0815 Kampfdruidentrupp.
Ja, super.
Und die verteidigen mit roten Verteidigungswürfeln. Also die sind auch ziemlich tanky. Und dann gab es jetzt auch eine Neuerung, dass man sogenannte große Trupps bauen kann. Und dann erweitert sich das nochmal, ich glaube, um 7 Modelle oder sowas.
Also bei den Rebellen ist es um 5?
Also 4, genau. Ihr habt im normalen Trupp 3 und wenn ihr den großen Trupp spielt, kriegt ihr nochmal 4. Dann habt ihr 7 Modelle und dann habt ihr 14 schwarze Würfel. Also das ist schon ein krasser Würfelpool.
Ja, echt beeindruckend.
Also die kommen jetzt im November, Druiden und Republik.
Und auch da natürlich wieder das ganze Material, ne? Also alle Würfel,
Sturmspügen, natürlich.
Range Ruler und so. Also einfach immer wirklich ein Set, mit dem man sofort losspielen kann. Vor allem, wenn zwei Leute das kaufen oder mitbringen, dann hat man ja auch die doppelte Anzahl Würfel am Tisch. Also jeder ist dann wirklich gut ausgestattet. Ich habe gerade nochmal für dich recherchiert, Tom. Wirklich extra für dich. Es sind die Advanced Recon Force Troopers und die Advanced Recon Commandos.
Okay. Sehr cool. Wie geht's weiter mit Legion? Also es kommt jetzt konstanter Strom an neuen Releases. Ihr könnt ja mal googeln Star Wars Legion Roadmap AMG oder sowas. Da werdet ihr eine recht ansehnlich gestaltete Tabelle sehen mit allen Einheiten, die jetzt in den nächsten Monaten bis ins Jahr 2026 ist, glaube ich, komplett abgedeckt, was alles neu rauskommt oder wieder rauskommt. Also die planen da wirklich die komplette Produktbandbreite wieder aufzulegen. Und es ist schon mega. Also sie haben auch einige Neuerungen gebracht. Wir haben jetzt die ganze Zeit von namhaften Charakteren, Darth Vader und so weiter gesprochen, aber auch von super Taktik-Druiden zum Beispiel wie Kalani oder sowas. Und jetzt bringen sie ein Pack raus, da kannst du generische super Taktik-Druiden dir zusammenbasteln.
Das haben sie generell für alle Fraktionen. Das sind auch einen generischen Rebellenanführer, einen generischen imperialen Offizier. Das finde ich auch ziemlich cool.
Jedi-Ritter gibt's auch in so einem Pack, generische Jedi. Und was ich noch sagen wollte, die kannst du dir auch individuell so zusammenbasteln mit diesem Hartplastik eben, wie du das möchtest. Da hast du halt jetzt nicht nur eine, zwei, drei Optionen, wie du das zusammenbastelst, sondern du entscheidest dich einfach für diesen und jenen Style und dann packst du das zusammen. Und ja, dahingehend verändert sich das Spiel ein bisschen. Es kommen auch ganz neue Einheiten, also zum Beispiel General Grievous in so einem Wheelbike. Da kommen auch nochmal Magna Guards und BX-Druiden in diesen Bike rein. Wir haben schon erzählt, Hondo Onaka kommt raus, die Weequay-Piraten kommen raus. Es kommt im Zuge der Weequay auch so ein dicker Panzer. Da kann man übrigens auch Weequays reinsetzen als Pilot oder so Pikes oder Black Sun-Typen. Deswegen vermute ich fast, dass die auch irgendwie fürs Shadow Collective spielbar sein werden. Das fände ich auf jeden Fall sehr cool. Ja, also es tut sich eine ganze Menge. Legion ist auch wirklich, hat Zulauf. Also ich bin auch auf einem Discord-Server. Das ist, glaube ich, so der größte deutsche Discord, der Cantina Club. Da sind aktuell so knapp 500 Leute drauf und ich glaube, es kommen eigentlich täglich neue dazu. Also vielleicht verlinken wir den auch nochmal in den Shownotes dann. Da geht was. Also auch in München, wenn ihr Legion spielen wollt, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ihr könnt ja bei uns auf den Air to the Empire Discord kommen. Dann schreibt mich einfach an. Wir haben jetzt relativ frisch eine Legion-Runde gegründet. Da ist noch nicht super viel passiert, aber es gibt ein paar Leute, die Interesse am Spiel haben und so. Und auch im Landkreis oder im Umland findet jetzt bald mal ein Turnier statt, so ein 600-Punkte-Turnier. Und wir sind da ganz gut vernetzt. Also wenn ihr Bock auf Legion habt und vielleicht bei uns in der Region wohnt, dann meldet euch einfach. Wir können gern mal ein Intro-Spiel oder so machen.
Ja, auch gerade so aus Erfahrung, ne? Also in den größeren Städten geht da wahrscheinlich sowieso was. Und ich glaube, fast jeder Legion-Spieler da draußen wird euch gerne mal so ein Demospiel geben. Weil jeder freut sich, wenn man neue Leute mit reinziehen kann. Es macht einfach immer Spaß.
Ja, absolut, absolut. Das ist echt cool. Gut, hast du noch irgendwas, was du ergänzen möchtest?
Also ich schaue hier unsere Notizen an. Ich glaube, das haben wir alles sehr gut abgearbeitet. Nee, ich bin sehr zufrieden.
Gut. Also nochmal vielen Dank an Asmodee für die Rezensionsmuster. Ich weiß nicht, ob ich das alles für mich behalten werde. Weiß nicht, wie es dir geht. Philipp, du hast ja, das muss man ja auch nochmal erwähnen. Also eigentlich hatte ich geplant, dass Philipp entweder die Rebellenbox oder die Imperiumsbox bekommt. Aber er hat gesagt, hey, eigentlich habe ich die Armeen schon und hat sie mir komplett überlassen. Das heißt, ich habe ihm ein bisschen Spielmaterial, neue Karten und so geschickt für beide Armeen. Und bei mir sind jetzt die ganzen Miniaturen gelandet. Ich denke, ich werde die wahrscheinlich dem Verein zur Verfügung stellen oder so. Einfach um da halt Demospiele damit machen zu können oder so. Ja, also das cool. ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Und da hat die Community was davon. Also vielen Dank, Asmodee, dass ihr uns da unterstützt habt. Und vielen Dank an dich, Philipp. War mir ein Fest. Hört auch gerne mal bei den Dysonauts rein, wenn wir euch jetzt angefixt haben mit Tabletop. Da gibt's gewaltig viel zu entdecken. Nicht nur was Tabletop angeht, sondern auch, wie gesagt, Philipp hat vor kurzem auch über das Star Wars Rollenspielen einen tollen Podcast gemacht, 2 Stunden lang.
Ja, und wir beide ja zusammen mit Peewee, also noch jemandem von uns von den Dysonauts, haben wir über Star Wars X-Wing, hatten wir am Anfang schon gesagt, auch das ein oder andere Stündchen gequatscht. Wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt auf Spiele im Star Wars Universum, freuen wir uns sehr, wenn ihr mal reinhaut. Reinhaut wollte ich nicht sagen, sondern reinhört. Mein Gott.
Und über Shatterpoint haben wir auch schon mal gesprochen bei R2D Empire mit den Bushuda-Jungs. Bushuda-Podcast könnt ihr auch mal reinhören. Die haben auch vor kurzem noch mal ein bisschen was zu Legion gemacht. Und ich glaube, da ganz wollte klar auch noch was kommen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Folgt uns gerne auf Instagram oder kommt zu uns auf dem Discord. Wir haben eine ganz lebendige, nette Community. In diesem Sinne, Philipp, möge die Macht mit dir sein, möge die Macht mit euch da draußen sein. Immer.
Immer.